Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geschätzte Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich liebe Makler. Leute, wir haben heute eine Story hier am Start. Die wird euch, wie ein guter Freund von mir sagen würde, vermutlich die Falten aus dem Sack ziehen. Das sind zwei junge Männer hier, die im Strukturvertrieb angefangen haben, die dort Karriere machen wollten und wirklich die besten Absichten hatten und dann irgendwann im Laufe ihrer Karriere entschieden haben, hey, Strukturvertrieb ist vielleicht doch nicht das Richtige, wollten den Strukturvertrieb verlassen, im Guten auseinandergehen, aber dann sind Dinge passiert. Welche Dinge passiert sind, was da so alles dazwischen gekommen ist, welche Hürden und Schwierigkeiten es beim Aufstieg gab, das werden uns heute die zwei Podcast-Gäste Daniel Reyert und Viktor Wulff erzählen. Herzlich willkommen.
Moin.
Moin.
Servus, Jungs. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ich habe im Intro die Situation mehr oder weniger richtig zusammengefasst. Bevor wir damit starten, eure Geschichte zu erzählen, wollt ihr euch vielleicht mal kurz vorstellen, dass die Leute so ein bisschen Feeling dafür kriegen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, wie ihr angefangen habt und ja, was euch so ausmacht? Daniel, vielleicht beginnst du.
Ja, gerne. Also zu mir, ich bin Daniel Reyert, 28 Jahre alt, komme aus der Region von der Nähe Hamburg, also Stade im Endeffekt. Hab mal im Chemikantendasein gelernt, bin dann über Umwege als Kundenempfehlung an den Strukturvertrieb OVB geraten, habe mich da beraten lassen und habe da 2017 im Endeffekt meine Karriere begonnen. Ja, so kurz zusammengefasst zu mir einmal.
Okay, Viktor, wie war's bei dir?
Moin, also ich bin Viktor Wulff, ich bin 30 und ich bin auch aus der Chemiebranche und habe Daniel da zufällig mal kennengelernt im Rauchercontainer. Und da hieß es dann, hast du Bock auf Finanzen? Dann bin ich eingestiegen, habe gesagt, jo, passt. Und habe das Ganze dann mit ihm zusammen circa 3 Jahre begleitet.
Genau. Das heißt, ihr beiden habt gleichzeitig 2017 bei der OVB angefangen, richtig?
Ein halbes Jahr Unterschied.
Also hat Daniel dich zur OVB gebracht?
Richtig.
Das ist ein spannender Punkt. Naja, aber es kennt man ja, ne? Jede potenzielle Kunde ist auch ein Partner und jeder Partner ist ein Kunde. Das ist also der Standardweg, den man im Strukturvertrieb geht. Und 2017, wie lange wart ihr dann entsprechend an Bord?
Also ich bin 2017 eingetreten und bin 2021, also habe ich zumindest probiert, die OVB zu verlassen. Es gab da relativ viele persönliche Instanzen mit meiner Führungskraft und halt auch gesundheitliche Instanzen, die dann irgendwann schwerwiegend wurden, weswegen ich halt gehen wollte.
Das heißt, effektiv kann man sagen, 2017 bis 2021, also gut 4 Jahre.
Genau.
Viktor, bei dir ähnlich?
Bei mir halt eben von 2018 bis 2021, genau. Waren nicht die persönlichen Gründe, beziehungsweise waren auch persönliche Gründe, aber grundsätzlich lag es daran, ich habe selber keine Zukunft mehr im Strukturvertrieb gesehen. Und ja, kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf ein. Aber
ja, werden wir auf jeden Fall mal hinkommen. Aber ich denke, es ist erstmal wichtig, mal aufzuarbeiten. Was hat euch denn dazu bewegt, überhaupt im Strukturvertrieb anzufangen? Also ihr seid ja beides Chemiker oder zumindest habt ihr in der Chemiebranche gearbeitet. Und Chemie, Finanzen ist jetzt nicht so, dass man jetzt, sage ich mal, direkt die Brücke dazu schlägt. Also was waren so eure Ziele am Anfang der ganzen Geschichte? Was wolltet ihr erreichen? Was wurde euch vielleicht versprochen? Erzählt doch einfach mal so ein bisschen, wie das gelaufen ist 2017.
Ja, also ich wurde ja, wie gesagt, damals als Kunde empfohlen von meinem Schichtkollegen. Der hat gesagt, hey Mensch, der hat mir geholfen, Steuern, Finanzen, Förderung, alles, was dazugehört. Ja, und ich war vorher bei der Bank und dachte mir so, ich habe eh nicht gerafft, was der Banker von mir wollte, dann hörst du den ganzen Kram an. Ersten Anruf habe ich dann in der Nachtschicht gekriegt, also kurz nachdem ich dann zu Hause war von der Nachtschicht, habe dann gesagt, jetzt gerade nicht, ich bin am Pennen, habe wieder aufgelegt, bin dann zur Beratung gekommen. Hab's an sich auch gefühlt, weil ich endlich mal ein bisschen was verstanden habe, wie die grundlegende Systematik funktioniert. Und mir ist aufgefallen, dass mir das liegt, als ich Empfehlungen ausgesprochen habe. Weil mir fielen relativ zügig 38 Leute ein aus meinem näheren Umfeld, die ich empfehlen wollte, die sowohl Immobilien kaufen möchten und so weiter. Und ich habe die halt durch die Beratung, die ich erfahren habe, schon so weit vorberaten, dass am Ende des Tages halt es hieß, ja, das klingt schon mal sehr geil, will ich mir anhören. Da man mir aber gesagt hat, dass ich zu arrogant bin und weil meine Eltern selbstständig sind, war das für meine Führungskraft so ein ja, Mischsystem, ob er mich haben möchte oder nicht. Er hat sich dann überwunden, mir die Chance zu geben und dann habe ich halt angefangen. Und meine Zielsetzung war, ich hatte keinen Bock, im Angestelltenverhältnis zu arbeiten, weil mir die ganze Zeit vom Schichtleiter sagen zu lassen, was ich darf und was ich nicht darf und mir von den Arbeitszeiten her immer alles vorgeben zu lassen und nie Urlaub zu haben, das war auch noch ein wichtiger Punkt. Weil ich sagte, nö, ich will langfristig in die Selbstständigkeit, selbst entscheiden und mein eigener Herr werden. Und mir ein Camaro kaufen, das war ganz wichtig.
Ein paar finanzielle Ziele müssen ja auch dazu sein, respektive materielle Ziele. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also am Anfang, ich erinnere mich noch an meine Zeit im Strukturvertrieb, als ich damals angefangen habe, da waren die Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, sehr, sehr im Vordergrund. Also dein eigener Chef sein, deine Selbstständigkeit, ein Unternehmen aufbauen, freie Zeitanteilung, nicht abhängig sein von Schichten, Urlaub selbst einteilen und so weiter und so fort. Victor, hat dich das auch motiviert oder hattest du andere Beweggründe?
Ja, wie gesagt, Daniel hat mich ja in der Nachtschicht im Rauchercontainer erwischt und hatte dann gefragt, Mensch, Victor, hast du nicht Bock, wie man mit Finanz- und Versicherung ähnliches, also Steuervorteile und so, dir das mal anzuhören? Ich habe ganz ehrlich zu ihm gesagt, nein, Mann, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur schlafen. Aber ich habe dann, am nächsten Tag habe ich dann entschieden, ja, ich gehe mal hin, weil ich habe mich immer so für Aktien, ich habe immer Bücher gelesen über Aktien, über ETFs, wie der Markt so funktioniert, aber ich wusste irgendwie nie, wie man so in eine Selbstständigkeit reinkommt. Und dann kam Daniel quasi und sagte, Mensch, hörst dir mal an, vielleicht ist es ja was für dich. Und ja, bin dann hingegangen, habe es mir angehört, mir generell alles mal angeschaut und habe danach auch festgestellt, ähnlich wie bei Daniel, bei der Bank habe ich das nie verstanden, was jemand von mir wirklich wollte. Dann wurden mir die Produkte mal erklärt und ich sage, hey, das ist ja eigentlich total clever. Also grundsätzlich, jetzt verstehe ich das. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich dann quasi für mich selber gesagt, hey, das finde ich cool. Ich hätte da auch Bock drauf und bin dann quasi mit eingestiegen. Genau.
Ja, was mir jetzt, also was ich bei euch jetzt noch nie rausgehört habe, das war bei uns immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also mich hat damals nicht das System des Strukturvertriebes begeistert. Wobei doch gewissermaßen schon, also die Art und Weise, wie die Verträge erklärt wurden, wie das Beratungskonzept erklärt wurde, wie beraten wurde, das hat mich damals ähnlich wie euch jetzt auch so ein bisschen geflasht, weil zum ersten Mal hat man halt verstanden, okay, worum geht's denn jetzt eigentlich und was können die Produkte eigentlich? Aber was bei uns damals im Büro sehr, sehr im Vordergrund stand, war unser Büroleiter, unsere Führungskraft. Das war fast schon ein bisschen übertrieben gesagt, wie so ein Guru, der über Wasser laufen kann. Das war so, alle haben gesagt, so das ist der Unternehmer, und von dem kannst du richtig was lernen. Im Nachhinein hat sich dann natürlich herausgestellt, dass da sehr, sehr viel mehr heiße Luft als tatsächlich Fakten dahinter waren. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich 2016 im Strukturvertrieb angefangen habe, habe ich das auch wirklich so gesehen. Also meine Führungskraft damals war mit der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, hey, ich will diesen Weg gehen. Ich will von diesem Menschen lernen. Ich will irgendwann mal dahin kommen, wo er jetzt gerade ist. Wie war das Ganze bei euch? Also bei dir, Daniel, du hattest ja sowieso schon von vornherein, wenn ich das richtig höre, ein bisschen Clinch mit der Führungskraft. Victor, bei dir, hast du einfach nur auf den Rat von Daniel gehört oder wie hat sich das Ganze bei euch entwickelt?
Tatsache, weil ich mich mit Daniel auch immer sofort von Anfang an gut verstanden habe, war das eher wirklich auf Daniel gehört. Aber ich kann das bestätigen, was du sagst, über Wasser laufen, ja, so wird es dargestellt, sehr, sehr häufig. Und ich sage mal so, da steht natürlich ein junger Kerl, 25, 30, wie auch immer, du bist noch, also wenn wir jetzt mal 4 Jahre zurückspulen als Beispiel, stehst du da und guckst so und siehst einen Mitte-20-Jährigen, der ordentlich Geld macht, wo du wirklich sagst, hey, okay, der hat's geschafft, bei dem läuft's. Und dann guckst du da natürlich auch so ein bisschen in diese Richtung und so wird's halt auch dargestellt, ne?
Okay. Daniel, wie hast du das damals empfunden?
Als ich da angefangen war, habe ich halt nur jemanden gesehen, der sitzt im Anzug, trägt eine vernünftige Uhr, gut gepflegt und ich saß da halt in meiner Jeanshose mit einem T-Shirt, noch müde von der Nachtschicht und denke mir, oh nö, also ich würde auch eher hier im Büro sitzen wollen, einfach sagen, ich arbeite jetzt und jetzt höre ich einfach auf zu arbeiten, als zu wissen, ich muss morgen um 22.30 Uhr wieder in die Nachtschicht wandern, 7 Tage am Stück dasselbe machen und eigentlich einen Job machen, den ich mir ein bisschen anders vorgestellt habe. Meine Vergütung war zwar ganz okay, also als Junggeselle mit 2,8 bis 3,1 netto, konnte ich mich eigentlich nicht beschweren, aber ich dachte mir, damit reißt du hier auch überhaupt nichts von der Palette, wenn du irgendwie mal mehr erreichen willst im Leben. Und dann dachte ich mir, hey, Finanzbranche, Top-Einstieg. Ich habe sowieso schon immer Bock auf Immobilien, Finanzierung und mich gerne damit auseinandergesetzt. Und habe dann gedacht, ja komm, probier's einfach mal, was hast du denn zu verlieren? Eigentlich ja nichts.
Bist du da selber auf die Idee gekommen oder war schon noch ein bisschen Überzeugungsarbeit notwendig?
Nö, ich habe mich selber rekrutiert. Man wollte mich am Anfang nur nicht haben.
Das ist ja krass. Bei allen anderen, die ich kenne, war das eher so, dass die erstmal nicht wollten, aber dann musste man die überzeugen und dann irgendwann hat es Klick gemacht. Aber bei dir ist ja scheinbar so der komplett gegenteilige Weg stattgefunden, dass du dich selber rekrutiert hast. Das ist eigentlich ein Traum für jede Führungskraft im Strukturvertrieb, ne?
Eigentlich ja.
Okay. Ja, dann seid ihr da beide 2017 angefangen, habt angefangen, wahrscheinlich über ein großes Empfehlungsnetzwerk erstmal Geschäft zu schreiben, Stufen zu schreiben und irgendwas wird euch ja dort gehalten haben, weil ihr ja 3 Jahre dort in dem Vertrieb wart. Wie hat sich die ganze Sache entwickelt? Habt ihr euch entschieden, eher so Profiberater zu sein oder habt ihr Team aufgebaut? Wie war die Karriere in eurem Vertrieb?
Also ich kann ja ein bisschen was dazu erzählen. Wir waren ja bei der OVB und das Grundsystem der OVB fand ich eigentlich sehr interessant, weil man hat halt für das, was man geschafft hat, sehr viel Anerkennung bekommen, weil man hatte klar auch Ranglisten irgendwo, wo einmal gezeigt wurde, okay, wie viel Nettogeschäft reichst du ein, wie viele Partner rekrutierst du, wie viel Umsatz schreiben die, also Gesamtumsätze. Und gerade halt für Leistung wurde man da auch sehr, sehr schnell gewürdigt. Und das war mir halt am Anfang sehr, sehr wichtig, weil ich gesagt habe, ich möchte in dem, was ich mache, auch sehr gut sein, weil sonst brauche ich den Job auch nicht machen. Hatte dann einen recht hohen Ansporn an mich selber, dass ich der Beste bin und war dementsprechend ranglistenaffin. Ich hatte halt immer Bock, da drauf oben zu sein. Und das habe ich halt in meinen ersten Beförderungsschritten halt auch gemacht. Geschäftsstellenleiterin habe ich doppelt bis fast dreifach so viele Einheiten in 3 Monaten eingereicht wie der Zweitplatzierte unter mir. Habe dann meine Zertifizierung recht zügig hinterhergelegt, weil ich halt einen Verkaufsvorteil dann auch hatte. Bin da selbst berufsunfähig geworden in der Chemie. Habe mir auf der Incentive mein rechtes Knie komplett zerlegt, konnte deswegen in meinem alten Job nicht mehr arbeiten und habe halt ja Berufsunfähigkeit mit AU-Schutz gehabt, Krankentagegeld, Unfallversicherung und alles, was dazugehört. Und war der Erste, bei dem halt auch alles bezahlt hat. Und das war halt dann irgendwann der perfekte Einstieg als Verkäufer. Hey, sieh mich an, ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es funktioniert.
Case Study Nummer 1, ja, kenne ich tatsächlich aus meinem eigenen Fall auch. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht so der entscheidendste Punkt ist, warum du erfolgreich geworden bist. Ich glaube, du bist ja halt deshalb erfolgreich geworden, weil du da Bock hattest und das hat halt so ein bisschen dabei geholfen. Würdest du sagen, dass diese ganze Ranglistengeschichte auf Kosten des Kunden dann gegangen sind? Weil viele sagen ja immer, ey, guck mal im Strukturvertrieb, die gucken ja immer nur nach Umsatz, nach Zahlen, nach Provision, was sie ausgezahlt bekommen. Und was der Kunde dann am Ende bekommt, ist eher so nicht so wichtig.
Also grundsätzlich würde ich das nicht sagen. Das ist tatsächlich abhängig von Berater zu Berater. Beispielsweise, wenn ich ein Berater bin, der jetzt tatsächlich abhängig davon ist, dass er das Geld reinbekommt in Form der Abschlussprovision und allem drumherum, dann kann man schon sagen, gerade wenn man in den Ranglisten um will, kriegt der Kunde halt zur Not das, was mir den Umsatz bringt, den ich brauche. Bei mir, ein Riesenvorteil, ich hatte 3.320 Euro netto durch meine ganzen Versicherungsleistungen 18 Monate in Folge und konnte mein System mit Empfehlungsnetzwerken halt so aufbauen, wie ich es brauchte. Und da mein näheres Umfeld mir sehr wichtig ist, habe ich halt gesagt, wir reden über alles, ich erkläre es dir und das, was dir liegt, worauf du Bock hast, das machen wir einfach. Ich zeige dir, wie alles funktioniert und dann machen wir es.
Ja, Victor, du warst ja Teil von Daniels Team und hast wahrscheinlich zu dem Erfolg größtenteils auch mit beigetragen. Wie hat denn deine eigene Vertriebskarriere ausgesehen?
Ja, man hat natürlich angefangen, im näheren Umfeld mal rumzuschauen. Hab dann auch die ersten 2, 3 Leute für die Dienstleistung begeistern können, also für die Beratung an sich, weil, wie gesagt, ich fand die Beratung selber auch gut. Hab's dann geschafft, meine ersten paar Kunden zu akquirieren. Dann habe ich meine ersten Partner aufgebaut, aber ich war ehrlich gesagt nie so wirklich der Typ, der wirklich begeistern kann in Sachen Recruiting. Das ist eher Daniel, sein Part. Den schickst du einmal raus, den Jungen, weißt du, und dann kommt er mit 30 Leuten wieder. Bei mir ist es eher so, ja, ich brauche so 3, 4 Monate Vorlauf, um mal mit 2, 3 Personen einem Team wieder anzukommen. Das waren so eher so meine Schwierigkeiten, das waren Daniels Stärken mehr. Und habe dann nach und nach, auch innerhalb der ersten 6 Monate, bin ich dann zum Geschäftsstellenleiter aufgestiegen, habe ebenfalls das Rennen gemacht, hatte dann ein kleines Team, kurzweilig. Genau, und dann nach und nach meinen Umsatz mitgemacht.
Ja, also so wie sich das alles für mich jetzt gerade anhört, habt ihr ja beide die Dienstleistung, die OVB mit angeboten hat, gefeiert und habt auch entsprechend Leute dafür rekrutiert, sowohl Partner als auch Kunden und habt auch aus eurer Sicht jetzt niemandem auch wirklich geschadet, weil letztlich war das System, was die OVB anbietet, muss man ja auch irgendwo offen angestehen, offensichtlich sinnvoll. Also das ist vermutlich nicht umsonst der größte Vertrieb in ganz Europa. Was war dann aber der entscheidende Punkt, wo ihr gesagt habt, hey, hier geht meine Karriere doch nicht weiter, weil bisher hört sich ja alles Chico an, eigentlich.
Ja, da kann ich ja mal einsteigen. Auch hier was Lustiges zu erzählen. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt langsam mehr oder minder angefangen, mit meiner Führungskraft zu zerkrachen, weil sie hat sich in private Angelegenheiten eingemischt, die sie irgendwann nichts mehr anging. Beispielsweise in familiären Bereichen. Ich habe geholfen für die Auffahrt von ihnen, weil meine Eltern ja selbstständig sind, Pflastersteine zu organisieren. Und da war dann das Problem, man macht das ja auf gutem Gewissen, dann kriegt man das Ganze auch ein bisschen günstiger. Und die Wartezeiten waren dann auch nur ein Drittel. Das Blöde ist, wenn die Zahlungsmoral so gut ist, dass mein Elternteil mir sagt, also entweder bezahlt er bald oder ich muss da persönlich vorbeifahren und das wohl einmal klären, ist das schon schlecht, wenn sich das dann negativ auf die Familie auswirkt und gerade halt auch in der Partnerschaft, weil wo ich auf der Incentive war in Österreich, 2019 sind ganz, ganz komische Sachen vorgefallen, was meine damalige Partnerin anging. Von wegen mit, also mich vorführen im Sinne von, ja, ich würde mir auch lieber eine höher gestelltere Person aussuchen, als jetzt so einen zertifizierten Geschäftsstellenleiter. Hast ja auch mehr von, also richtig mich unterschwellig immer niedermachen und eigentlich auch öffentlich niedermachen, dass ich ja nur so eine kleine Wurst bin.
Also da muss ich jetzt noch mal kurz dazwischengrätschen. Ich kenne das System der UVB jetzt nicht, aber Geschäftsstellenleiter hört sich schon nach einer Position an, für die man arbeiten muss. Wie schaut es da aus?
Also das Geschäftsstellenleiterrennen baut sich innerhalb von 3 Monaten auf. Man braucht zwei aktive Geschäftspartner und man muss im Monat 1000 Einheiten generieren oder halt zwischendurch war das auch so 3000 Einheiten im Quartal generieren.
Kannst du
Das
das
heißt,
ungefähr in Bewertungssumme übersetzen für alle, die jetzt nichts mit Einheiten anfangen können?
ja, also eine 100er flexible Altersvorsorge, also Privatrente dritte Schicht, sind ja 48.000 BWS, das waren 234 Einheiten. Das heißt, man musste vier Flexrenten vermitteln, um 1000 Einheiten zusammenzukriegen, ungefähr, plus
Ungefähr,
minus.
ungefähr. Gut. Aber du bist in deiner gesamten Karriere bei der UVB in den 3 Jahren nur bis zum Geschäftsstellenleiter gekommen oder auch weiter hoch?
Nee, ich war am Ende Bezirksleiter, kurz vorm Bezirksdirektor. Also ich habe, nach Bezirksdirektor kommt nur noch Regionaldirektor, Landesdirektor, Seniorlandesdirektor und so weiter.
Aha.
Und den Bezirksdirektorenrennen habe ich abgebrochen, weil da dann die Entscheidung kam, ich möchte nicht mehr bei der OVB bleiben, weil mir das alles zu viel wurde. Und den Weg dahin habe ich an sich relativ schnell aufgebaut. Viktor konnte das ja relativ gut verfolgen, wie ich von Rangstufe zu Rangstufe gelaufen bin. Hatte ein paar Stolpersteine im Weg, die ich dann auch wieder beheben musste. Habe ich aber auch recht gut hinbekommen irgendwann und habe halt gesagt, komm, scheiß drauf, zieh komplett durch, bis es mich gesundheitlich einmal geschreddert hat. Da musste ich dann für mich abwägen. Mache ich jetzt weiter, mache ich nicht weiter? Das war eine recht unangenehme Geschichte. Und grob zusammengefasst, der Großteil der Probleme entstand am Ende durch die Führungskraft.
Also bei dir war das der Auslöser dafür, dass du mal gesagt hast, hey, ich gucke mich mal auf dem Markt woanders um, ob es da nicht was Ähnliches, was Besseres gibt. Der Auslöser war einfach die persönliche Beziehung zu deiner Führungskraft damals.
Genau, weil meine gesamte Karriere wurde schon so krass beeinflusst am Ende, dass das so weit lief, dass man sich so doll gestritten hat, dass ich im Meeting rausgehen musste mit Krampfadern am Hals, habe unten gefühlt 5 Zigaretten in Folge geraucht, die Kippen sind runtergefallen wie MG-Hülsen, bin dann wieder entspannter nach oben ins Meeting gegangen, habe mir das dann wieder angehört und musste dann halt auch ganz klar sagen, also ich könnte jetzt auch aufstehen und reihum jeden so umklatschen für das, was ihr von euch gebt, dass ich innerliches Kotzen kriege. Weil das halt relativ viel gegen meine Struktur ging und ich sehr viele Vorwürfe für meinen Förderungsrennen gekriegt habe. Dann wurde gesagt, ich muss das alles alleine packen. Und als man dann gemerkt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf, wurde mir das noch vorgehalten, warum fragst du nicht nach Hilfe? Da habe ich gefragt, ob ich hier jetzt endgültig verarscht werde oder was. Kurz bevor mein Gesundheitszustand endgültig den Bach runtergeht, weil ich nur noch 2, 3 Stunden am Tag penne und 16 Stunden durchgängig berate, fast 7 Tage die Woche, sagt man mir am Ende, ja, frag doch nach Hilfe. Ja, wen wollt ihr denn hier flachsen oder was?
Okay, das heißt, das war das, wie soll ich sagen, Coach beziehungsweise Mentor- und Mentee-Verhältnis, so wie es im Strukturvertrieb normalerweise ist, war halt nicht. Ne? Aber gut, du hast dich auch selber eingestellt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein bisschen Potenzial gab, um Reibungen, sage ich mal, auszulösen. Victor, was war dein Beweggrund? Hast du einfach gesagt, hey, wenn Daniel geht, gehe ich auch, oder hast du da eigene Gründe gehabt?
Es gab natürlich auch eigene Gründe. Aber auch das andere. Ich habe immer zu Daniel gesagt, ich bleibe ihm treu. Das bleibt auch bis heute.
Ja.
Also, weil das, was ich an Daniel halt schätze, bis dato ist halt eben Loyalität. Egal, was er sagt, er zieht es durch. Da habe ich auch Bock drauf. Und der nächste Punkt war, ja, was waren meine Beweggründe? Ich habe es, wie anfangs schon erwähnt, ich habe es nicht so wirklich geschafft, Strukturen aufzubauen. Und ich habe da wirklich Probleme mit. Und mir ging das auf den Sack, irgendwie dieses Rumgebettel bei den Leuten. Oh, bitte, bitte, werb doch die, na, jetzt mal freundlich gesagt, Tante Emma von der Tankstelle an. Bitte, bitte, fang bei mir an zu arbeiten. So nach dem, damit ich Hauptsache ein Team habe und irgendwie meine Mitarbeiterpunkte voll kriege. Das war so ein Modus, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe gesagt, komm, ich probiere es aus, auch mal irgendwie ausgebildete Leute zu bekommen. Aber ich hatte auf der anderen Seite auch nichts anzubieten, ne? Also ich hatte keine Leads, die ich zur Verfügung stelle. Ich hatte keine wunderbaren Systeme, sage ich mal, wo ich jetzt wirklich irgendwie, ich hatte keinen wirklichen Benefit für diese Menschen. Und dann habe ich auch gemerkt, da beiße ich total auf Granit. Habe ich das auch nicht geschafft. Und dementsprechend waren das so die anfänglichen Zweifel, ob die Strukturvertrieb generell was für mich ist. Habe dann natürlich auch, einmal war ich beim Coaching von Wladimir Simonow, wie man Werbung schalten lernt. Habe dann auch Werbung geschaltet, anfangs mit zwei weiteren Kollegen. Habe festgestellt, mit der Provisionsabgabe oder auf der aktuellen Stufe, der ich natürlich bin, schaffe ich es nicht, diesen Umsatz reinzufahren, weil die Kosten einfach viel zu hoch waren. Musste dann dementsprechend das wieder leider einstellen, weil wir hatten anfangs ein paar Leads gekriegt, aber der Umsatz, gut, noch nie Leadberatung vorher gehabt, hat natürlich ein bisschen stagniert. Ja, und durchs Coaching habe ich dann auch jemand anders kennengelernt. Den beiden kennen wir alle ganz gut, das ist Sam. Und habe dann einfach mal mit Sam ganz normal geschnackt, habe mir das Thema Maklerschaft mal erklären lassen und habe dann mir selber so die Frage gestellt, hey, warum bin ich selber nicht Makler geworden? Also ich habe es nicht verstanden.
Also so wie sich deine Geschichte anhört, wäre ein mein erster Impuls, wenn ich Führungskraft im Strukturvertrieb gewesen wäre, hätte gesagt, Viktor, schau mal, Teamaufbau ist nicht deins, mach doch einfach Profiberater, also berate einfach Kunden und steig da auf. Es gibt aber auch Vertriebe, die das so nicht vorgesehen haben. Ich weiß nicht, in eurem alten Vertrieb, gab es da diesen Weg oder musste man zwangsweise Leute aufbauen, um hochzukommen?
Es gab den Weg. Ich weiß leider alles nicht mehr genau, wie es heißt, deswegen kann ich es nicht mehr nennen. Habe mich damit aber auch dann zu wenig befasst. Das wurde mir auch vorgeschlagen, dann quasi, hey, mach doch das. Da habe ich gesagt, ja, nö, sehe ich irgendwie nicht so ganz ein.
Also ich habe bisher einfach nur die Erfahrung gemacht, wer keine Gruppe aufbauen will, wer kein Team aufbauen will, der hat im Strukturvertrieb einfach nicht viel verloren, weil das falsche System für denjenigen ist. Ne? Wie du schon sagst, wenn du einfach mal die Provisionssätze von einem Strukturvertrieb und einem Makler anschaust und die mal gegenüberstellst und dich dann fragst, hey, warum soll ich das in diesem System einreichen, wenn ich als Makler halt unter Umständen deutlich mehr haben kann, dann fängt man schon ein bisschen an zu zweifeln. Vor allem, wenn man dann wirklich anfängt, unternehmerisch zu handeln, Marketing zu betreiben, wirklich ein Werbebudget festzulegen und guckt, okay, ich investiere X, Y kommt rein, matcht das nicht. Und gerade bei guten Coachings, wo sowas auch gut beigebracht wird, wie zum Beispiel bei Wladimir, merkt man auch häufig im Vergleich zu anderen Teilnehmern, hey, die haben mehr oder weniger die gleichen Ergebnisse in der Werbung wie ich, fahren aber viel, viel höhere Umsätze als ich. Also woran liegt das vermutlich? War das bei euch auch so?
Ja, ich habe Folgendes festgestellt. Wir hatten damals eine Zielgruppe ausgewählt und mussten dann natürlich, oder habe ich denn selber gesagt, weil ich Soldat war, 2010, nehmen wir mal die Soldatenzielgruppe. Und da habe ich ganz schnell festgestellt, dass Finanzsoldat mich aus allen Belangen aus dem Leben schießt. Egal, was ich versucht habe, überall habe ich nur Finanzsoldat gesehen und denkst, mein Gott, ey, gegen die komme ich nicht an, egal, was ich versuche und tue. Und wie gesagt, im Endeffekt ist daraus ja auch, habe ich mal geguckt, wer ist überhaupt der Finanzsoldat? Was macht der Kollege da überhaupt? Und dann wollte ich mir eigentlich nur Tipps holen und sagen, sag mal, kannst du mir mal helfen? Weil bei dir eskaliert das ja vollkommen, warum bei mir nicht? Ja, das war so die Geschichte dahinter.
Ja. Daniel, gab's bei dir auch irgendwelche, sage ich mal, fachlichen Gründe, warum du dich für den Ausstieg entschieden hast? Oder hast du einfach nur gesagt, nee, Führungskraft, gar keinen Bock, ich will woanders hin? Wobei, wenn das der Fall gewesen wäre, hättest du wahrscheinlich auch einfach nur eine andere OVB-Geschäftsstelle wählen können, oder?
Das grundlegende Problem war am Ende tatsächlich eher die Führungskraft. Und da wir uns ja auch irgendwann zum Ende dafür entschieden haben, ey komm, lass mal gucken, ob wir Leads schalten können, haben wir auch nochmal probiert, Leads zu schalten. Hab dann dasselbe festgestellt, Alter, leck mich am Arsch, sind das Werbebudgets, die hier von meinem Konto runtergehen. Hab dann auch festgestellt, egal wie ich mir das schön rechne von der Provision, die ich habe, damit kriege ich ja die Budgets nur gedeckt. Vor allem, wenn ich dann noch an Partner abgebe und nur einen geringen Overhead habe, dann bin ich ja völlig am Arsch. Hab dann halt innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen, 3.000 € Werbebudget durchs Fenster geschreddert. Wir hatten auch ein paar Leads reinbekommen, aber noch völlig unqualifiziert. weil wir noch nicht gut genug im Werbungsschalten waren. Und dann habe ich gemerkt, ey, wenn ich das durchziehe, ich pleite. Bevor wir hier die ersten Kunden gewinnen, bin ich pleite. Und dann haben wir gesagt, okay, das lassen wir. Hab dann probiert, über Empfehlungsketten weiterzuarbeiten, weil ich das an sich sehr gut hinbekommen habe. Die ganze Zeit schon, nur ich konnte es nicht auf meine Partner duplizieren. Und so viele Empfehlungen hatte ich dann auch nicht. Und irgendwann ging mir das auf den Sack, dass ich das hinbekomme, meine Karriere beeinflusst ist, ich nicht wirklich vorankomme, wie ich mir das vorstelle und meine Gesundheit halt wirklich so hart in den Arsch geht, dass ich nicht mehr weiß, wie ich weitermachen sollte. Deswegen klingt jetzt auch albern, vor allem für die Leute, die mich kennen. Aber die Entscheidung kam bei Victor auf dem Sofa, als ich mit Tränen in den Augen da saß und gesagt habe, ich weiß nicht mehr weiter, wenn ich so weitermache. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
Ja, es ist aber auch, sage ich mal, nicht unbedingt unüblich, wenn du ambitioniert im Strukturvertrieb bist. Klar, die ganzen High-Performer, die alles über Nacht geschafft haben, die bei denen lief das alles super, super easy. Aber wenn du dir mal die Realität anschaust, wenn du gutes Geld im Strukturvertrieb verdienen möchtest, dann musst du dich ja über einige Ebenen erstmal nach oben arbeiten, damit da wirklich was erstmal rumkommt. So, zweiter Punkt, der vernachlässigt wird, ist das Thema Storno, weil nicht jeder Kunde, der abschließt, bleibt für immer. Muss ja nicht mal böse gemeint sein, was kann ja ein Verlust vom Job sein oder ein Jobwechsel oder es gibt auch andere Leute, die den Kunden vielleicht auch abwerben. Das heißt, Storni muss man auch nochmal irgendwie ausgleichen. Plus, wenn du auf Gruppe aufbaust, aber niemand beraten kann und du alles selber machen musst und dann deine 13, 14, 15, 16 Stunden Arbeitstage hast, da wirst du früher oder später, glaube ich, an den Punkt kommen, wo du halt mit Tränen auf dem Sofa liegst und sagst, ich weiß nicht weiter. Ja? Es gibt eigentlich nur diese zwei Menschen in dieser Hinsicht, die ich kenne, die in so einer Situation kommen. Die einen sagen, ich habe da keinen Bock mehr, ich breche ab, gehen raus aus dem Vertrieb. Was gut für den Vertrieb ist, das ist eine Sache, die habe ich neulich erst gelernt. Ich habe mich voll häufig gefragt, hey, warum passen Strukturvertriebe denn die Bedingungen für die Vertriebler nicht einfach an? Höhere Provisionssätze, ne, alles, was wir kritisieren auch in diesem Podcast, einfach nehmen, einfach anpassen, wäre eine geile Sache. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass Vertriebe so gefühlt bewusst den Karriereplan möglichst schwer machen und möglichst asozial, um es mal zu sagen. Und meine Vermutung hat sich bestätigt, als ich folgenden Satz gehört habe. Hohe Fluktuation im Strukturvertrieb bedeutet hoher eigener Bestand für den Strukturvertrieb. Und das hat mein Mindset einfach, meine Gedanken einfach komplett auseinandergenommen. Also es ist auf einer gewissen Ebene gewollt, dass Leute im Strukturvertrieb aufgeben und gehen, insbesondere dann, wenn sie ihr komplettes Umfeld abgegrast haben, weil dann bleibt der komplette Versicherungsbestand, den die Person akquiriert hat, beim Strukturvertrieb und Nutzen aus dem Vertriebler hat man ja sowieso nicht mehr, der hat ja nicht mehr im Umfeld. Marketing wird deshalb auch nicht beigebracht, weil wenn jemand Marketing lernt, ist er nicht mehr auf den Vertrieb angewiesen und würde ja dann vermutlich im Vertrieb auch bleiben, würde irgendwann Fragen stellen. Also es ist ein ganz, ganz verzwicktes System, wenn man sich die Sache mal genauer anschaut. Ne? Ja, aber zurück zu deiner Story. Fand ich sehr, sehr spannend, dass du einfach gesagt hast, hey, ich will erfolgreich werden in dem Vertrieb, so wie mir das hier jetzt gerade vorgelebt wird, funktioniert das nicht. Ich muss was anderes machen. War dann der erste Weg direkt die Maklerschaft oder hast du dir vielleicht ein paar andere Vertriebe angeschaut oder wie ging es da weiter? Oder war der Victor schon in Kontakt mit Sam oder was ist da passiert?
Also das ist jetzt auch wieder ein etwas verzwickteres Spiel, weil bei mir Geld verdient habe ich genug. Also ich habe tatsächlich umgerechnet gerade im letzten Beförderungsrennen zwischen 1,5 bis 3 Millionen BWS geschrieben mit der Gruppe. Ja. Dementsprechend die Auszahlungen waren am Ende halt auch bis 21.000 Euro im Monat dann hoch. Also an Geld konnte ich mich nicht beschweren. Problem war nur der Gesundheitszustand dahinter. Und ich habe dann irgendwann mich selbst hinterfragt, will ich das so weitermachen? Mhm. Weil meine Eltern haben eine Firma, die übernimmt keiner. Dann habe ich mir die Frage gestellt, übernehme ich die vielleicht? Hatte festgestellt, okay, handwerklich, ich bin jetzt nicht so das Ultra-Ass im Handwerk, wird vielleicht nicht ganz so gut. Mensch, Victor, du hattest doch damals mal erzählt, dass du mit jemandem zu tun hast, der in der Maklerschaft ist. Sam hieß der doch, oder nicht? Ja, kannst du ihn mal fragen, ob er mal Zeit hat, dass er mal erklären kann, was hinter der Maklerschaft steckt? Weil Victor hatte mich schon mal auf Maklerschaft angesprochen, ganz simpel, auch bei sich auf dem Sofa, als wir Pfeife geraucht haben, und sagte, ja, sag mal, Daniel, warum sind wir keine Makler? Und dann bin ich halt richtig aus dem Kreuz gekommen. Weil, was Victor nicht wusste, einen Tag vorher hat meine Führungskraft mich 6 Stunden lang gebrieft, dass Victor plus 2 andere Partner in die Maklerschaft gehen wollen, Hochverräter sind, wollen mich kurz vom Beförderungsrennen im Stich lassen und diese Schweine und also wirklich alles abgefeuert, was negativ ist gegen den...
6 Stunden lang?
6 Stunden lang ging das Gespräch.
Was kann man denn 6 Stunden lang gegen Makler erzählen?
Alles, also von wegen hier, die sind alle alles Arschlöcher. Also erstmal ging viel gegen mein Team, was ich hatte, weil die mich verraten wollten und kurz im Förderungsrennen und wollen mich doch nur scheitern sehen. Also richtig manipulativ aus dem Hintergrund die Fäden ziehen.
Wie hat er das rausgefunden, Victor? Also hast du es deiner Führungskraft erzählt? So, yo, ich beschäftige mich mit dem Thema Makler werden? Also ich.
Du weißt ja, dass wir damals einmal bei Sam waren mit zwei weiteren Jungs, die ich jetzt mal namentlich nicht nenne. Und einer von denen hat es denen gesagt, also hat es der Führungskraft quasi gesagt. Also hat weil er genau, und dann hat er innerhalb der nächsten zwei Wochen wurde ich persönlich so penetriert, da wurde ganzen Tag, Makler ist scheiße, Makler ist im Knast, das kannst du als Makler nicht, die Bepo ist für den Arsch und jeden Tag, es ging rauf und runter und ich habe gesagt, weißt du was, du nervst mich so extrem, ich werde gar kein Makler, ich habe schon gar keinen Bock mehr, weißt du, weil er mich jeden Tag penetriert hat.
Also die Führungskraft jetzt?
Genau. Okay. Und irgendwann habe ich dann einfach nur zu Daniel, ich habe ihn ja, wie gesagt, auch zu dieser Vorgeschichte, ich habe einfach nur stumpf gefragt, von der Logik her. Ja. Ich sage, hä, wenn links das ist, warum sind wir nicht Makler? Also rechts, ich verstehe das nicht. Ja. Und dann, wie gesagt, und dann kam ja die Geschichte von Daniel, was er gerade ausgeführt hat. Ja.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir, wenn mir jemand Tag für Tag erzählt, tu das nicht, das ist blöd, obwohl ich ihm gar keinen Anlass dazu gegeben habe, dann wächst in mir eigentlich eher so die Neugier, okay, ich muss mal gucken, was dahinter ist. War das nicht bei euch auch so, dass er so ein bisschen den gegenteiligen Effekt hervorgebracht hat?
Doch, bei mir ja auch. Ja. Aber ich habe tatsächlich danach das Thema komplett ruhen lassen. Ich habe es nicht wieder berührt.
Ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, wenn das hauptsächliche soziale Umfeld, in dem du dich bewegst, nämlich damals euer Büro, in diesem Fall, wenn die dann alle dagegen schießen und sagen, hey, wenn du das machst, bist du ein Verräter, ne?
Genau, und ich habe das Gefühl, dass so etwas generell zu wenig thematisiert wird, weil es wird so kommen, es wird sich gegen einen gestellt, das geht ganz, ganz schnell, dann ist man plötzlich nicht mehr Familie, Freunde, wie auch immer, dann geht das mal ganz schnell, hey, du hast dich gegen uns entschieden, dich machen wir erstmal kaputt.
Ja.
Und da kriegt man sehr, sehr viel negatives Feuer.
Dazu habe ich auch neulich eine sehr, sehr spannende Sache gesehen, wo so ein Interview, wo ein Typ über Strukturvertrieb und MLM-Systeme berichtet hat. Da sagst du, hey, wenn du in so ein System reinkommst und es falsch machst, ja, dann hast du irgendwann ein komplettes Umfeld abgegrast, bist jedem auf den Sack gegangen, ob er nicht Partner oder Kunde werden will. Und dadurch, dass du halt irgendwie trotzdem deine Zahlen erfüllen musst, erfolgreich werden musst, gehst du immer wieder auf die Leute zu und gehst dann auf den Sack. Irgendwann kapseln die sich von dir ab und wollen halt einfach nichts mehr mit dir zu tun haben. Das heißt, das einzige soziale Umfeld, was dich noch irgendwie halbwegs akzeptiert, ist das Büro, in dem du bist. Und wenn die sich dann auch noch gegen dich stellen, weil du aus Versehen den Begriff Makler gewählt hast, dann sieht dein Leben halt nicht mehr ganz so geil aus. Trifft das so ein bisschen den Geist des Strukturvertriebes wieder, wie es tatsächlich abläuft?
Also, ich persönlich habe es genauso wahrgenommen, ja.
Daniel?
Ja, ganz klar. Also, wenn man unsere Geschichte so ein bisschen versteht, was angefangen hat, nachdem wir austreten wollten, was dann alles im Hintergrund gelaufen ist, was ich über Hörensagen, über alte Vertriebspartner, über Kunden alles erfahren habe, was über uns erzählt wird, die eigentlich nur gehen wollten, dass wir komplett unschuldig sind, steht nicht im Raum. Um Gottes Willen, wir haben auch Fehler gemacht. Da stehen wir auch zu. Aber das, was im Hintergrund mit uns dann gemacht wurde, das hat keiner auf dem Zettel gehabt. Und das wissen, glaube ich, auch sau viele aus unserem alten Büro nicht.
Da werden wir gleich noch zu kommen, aber eine Sache ist mir jetzt hier noch wichtig. Ich hatte ja hier vorhin schon erwähnt, dass ich den Eindruck habe, dass ihr beiden grundsätzlich das System, wie beraten wurde, gefeiert habt. Die Produkte waren gut. Die Dienstleistung, die für den Kunden angeboten wurde, war unterm Strich gut. Ja, man kann sich jetzt darüber streiten, ob man das eine oder andere Produkt noch irgendwann das besser oder günstiger oder sonst irgendwas herbekommen hat. Aber ich persönlich habe dann seit 2016, seit ich in dieser Branche bin, die Erfahrung gemacht, dass man als Berater im Strukturvertrieb grundsätzlich eine gute Dienstleistung für den Kunden erbringen kann. Es sei denn, du bist jetzt halt in so einem Strukturvertrieb, der halt nur eine Gesellschaft hat, gar keine Wahl hast, was du anbietest oder nicht. Ne? Freunde, die sich ja irgendwas mit Vermögen machen und beraten, die fühlen sich angesprochen, hoffentlich. Wenn nicht, dann wisst ihr Bescheid. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn du in einem guten Strukturvertrieb bist, der eine ordentliche Produktauswahl hat, der eine halbwegs ordentliche Beratungsmentalität und Beratungsqualität hat, kannst du für den Kunden ja geile Dinge machen. Du wirst ja nicht umsonst auch weiterempfohlen. Ne? Ich habe aber auch gleichzeitig festgestellt, dass der Strukturvertrieb den Berater, den Vertriebler häufig halt nicht ganz so gut behandelt wie den Kunden. Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, als ich sagte, dass die Vertriebe es gefühlt bewusst schwer machen, um dort erfolgreich zu werden, damit Leute halt ab einem gewissen Zeitpunkt einfach raussteigen. Wie ist da eure Erfahrung? Weil so wie ihr das jetzt gerade erzählt habt, habe ich das Feeling, dass das genau eure Geschichte ist. Für Kunden geile Dienstleistungen, für Partner, für Mitarbeiter in diesem Vertrieb halt eher semi.
Ja, Victor, möchtest du anfangen? Weil ich mache mich schon mal warm.
ja, kann man so sagen. Ich sehe es halt sehr ähnlich. Du schaffst es bis zu einer gewissen Stufe, kommst du relativ gut.
Ja.
Das ist jetzt, also ich sag mal so, bis zum Bezirksleiter schafft man das. Das ist eher weniger problematisch. Alles, was darüber hinaus wird natürlich immer schwieriger. Da wird auch immer mehr abverlangt, das Team muss größer werden und, und. Gut, ist normales, ich sag mal, ja, so das System kennt man ja grundsätzlich, egal bei welchem Strukturvertrieb. Ab diesem Zeitpunkt wird es halt etwas schwerer. Produkte und so weiter, wie du es gerade eben beschrieben hast, finde ich grundsätzlich gut. Wir hatten auch relativ gute Auswahl. Also ja, das kann man gar nicht so schlecht reden. Aber das, wie du schon sagst, eben halt eben weiter hochzukommen, aufwärts zu kommen, ist dann deutlich problematischer. Das ist nicht so einfach. Genau.
Daniel?
Ja, also das grundlegende Aufsteigen, wenn man rekrutieren kann, ist eigentlich nicht das Problem, weil der Multiplikationsfaktor ist ja da. Nur man sagt ja nicht umsonst, okay, du musst die Leute ja auch ausbilden. Die müssen ja auf deinen Stand überhaupt erst mal kommen, dass die halt auch so verkaufen können. Wir haben das Glück gehabt, das muss sich dann unsere Führungskraft aber auch lassen. Sie hat uns ein Verkaufssystem beigebracht, was logisch ist, was funktioniert und was jeder aber nach seinen eigenen Wertvorstellungen dann umbauen muss. Weil jeder hat, ich nenne es jetzt mal ganz freundlich, moralisch andere Ansätze wie ein anderer Berater, wie er das aufbauen möchte.
Ja.
Und deswegen fand ich das bei uns tatsächlich im Büro, vernünftige Umsätze zu schreiben und so weiter, gar nicht so schwer. Nur die Aufstiegsmöglichkeiten. Victor erzählt ja, Bezirksleiter kann man noch leicht erreichen. Das sind 2500 Einheiten, also summa summarum ungefäher 10 Hunderter Flexrenten. Im Monat. Und ich glaube, ja, im Monat. War das im Monat oder im Quartal? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, im Monat.
Das war monatlich.
Die nächste
Stufe, glaube ich, ja.
Die nächste Stufe, der Direktor, waren direkt 7.500 Einheiten im Monat. Und das über 6 Monate konstant. Das heißt, man musste schon mal garantiert dreifachen Umsatz einreichen. Vor allem, wenn man die anderen Faktoren noch reinsetzt, es gibt ja 3 Säulen. Einmal Mitarbeiterpunkte, Qualität, also PVQ nennt sich das, Provisionsverlustquote. Und die Umsatzquote. Und diese mussten nach Vorgabe auf 100% laufen, damit man halt standardisiert durchkommt. Wenn ich jetzt mit weniger Mitarbeiterpunkten reingehe, muss ich in einem anderen Felder ausgleichen. Das heißt, die Qualität überdurchschnittlich hoch haben oder den Umsatz überdurchschnittlich hoch. Und in meinem Beförderungsrennen zum Direktor, weil ich durfte das nicht machen, was andere durften, dementsprechend vorbereitet in ein Rennen reingehen, sondern ich habe mich dann ad hoc dafür entschieden, ich musste dann über Umsatz ausgleichen. Und dann aus 7.500 Einheiten wurden in knapp 9.750 bis 10.000 Einheiten. Und das mit 3 Beratern zu schreiben, war eine Herausforderung. Das erste Quartal haben wir locker gepackt. Das zweite Quartal, weil dann der Ruf unserer Führungskraft auch ein bisschen in den Weg kam, sind fast all meine Empfehlungsketten abgebrochen. Weil ich dann immer wieder die Frage kenne, also mitbekommen habe am Telefon vom Tippgeber, ja, kennst du einen so und so? Ja, mit dem teile ich mir das Büro. Ja, dann hat sich unsere Zusammenarbeit schon erledigt. Oder der Kunde war kurz vorm Abschluss.
Ja, ich habe weil die Führungskraft dann wahrscheinlich andere moralische Vorstellungen hatte als du in der Beratung, oder?
Genau, und der Name war halt schon bekannt. Und wenn sich ein Kunde, der auch noch ein Kumpel von mir geworden ist, jetzt auf lange Sicht, sagt, Daniel, deine Beratung ist super, mir macht das sau viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Ich verstehe alles. Und weißt du, worauf du hinaus möchtest? Aber ich möchte eine ehrliche Frage stellen, die beantwortest du mir auch bitte so. Verdient deine Führungskraft Geld an mir? Ja. Ja, dann hat sich unsere Zusammenarbeit doch schon erledigt. Das möchte ich nicht. Weil mit diesen Menschen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Wir sollen nichts davon haben, was du hier machst.
Krass.
Da hat das angefangen zu krachen, weil da ist mein gesamtes Empfehlungsnetzwerk zum Ende weggebrochen. Weil jeder ihn kannte, weil ich auf mal die Zielgruppe hatte, aus seinem Umfeld und seinem Alter. Und das war ein gewaltiges Problem, weil die kannten den Namen und haben gesagt, oh ja, kannst noch so nett sein, hab viel Gutes über dich gehört, aber du arbeitest doch mit denen und denen zusammen, ja? Ja, nee, dann hat sich das erledigt, danke, aufgelegt.
Das ist ja heftig, weil, also, dann kann ich auch verstehen, warum das Konfliktpotenzial entstanden ist, weil das die logische Schlussfolgerung wäre gewesen, zu der Führungskraft zu gehen und zu sagen, hey, hör mal, liebe Führungskraft, mein komplettes Geschäft geht jetzt am Arsch, weil du einen schlechten Ruf hast. da müssen wir was dran ändern. Hat das so stattgefunden oder wie ging es da weiter, als du das erfahren hast?
Das ging dann weiter im Meeting, was ich ja angekündigt hatte, wurde ja auf meinen Leuten rumgehackt dann noch ein Stück weit, von wegen, die sollen nicht hier sein und die machen alle nichts, dass sie aber fast alle den meisten Umsatz geschrieben haben, hat dann auch keinen gejuckt. Also sehr, sehr komische Gesprächsgestaltung da drin. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, warum tue ich mir die Scheiße überhaupt an? Weil Lösungsansätze kriege ich hier nicht. Die Lösungsansätze sind manipulativ, dass man mir halt ein schlechtes Gewissen einredet, warum fragst du nicht vorher nach Hilfe, obwohl mir ganz klar gesagt wurde, du musst das alleine schaffen, dir hilft hier keiner, sonst melde ich dich von deinem Beförderungsrennen ab. Ja, und dann sitzt du da und denkst dir, Alter, habe ich hier mit einem schizophrenen Mogli was zu tun oder was stimmt hier eigentlich nicht? Egal welchen Weg ich gehe, er wird immer so dargestellt, als wäre das der falsche Weg und er hat nur den goldrichtigen. So wird das dauerhaft dargestellt. Und als die Diskussion dann so weit ausartete, dass ich dann halt, ich zitiere mich jetzt einfach mal, gesagt habe, dein Titel, den du besitzt, hilft dir auch nichts, wenn ich dich aus dem dritten Stock schmeiße und du darum aufgrabst wie eine Schweinehälfte. Danach hat es bei mir Klick gemacht. Ein Titel gibt einem Menschen verdammt viel Macht, zumindest in seiner Welt. Und das wurde schamlos ausgenutzt. Und da kam für mich der grande Finale der Entscheidung. Mein Gesundheitszustand ist im Arsch. Meine ganzen Empfehlungsketten brechen mir komplett weg. Die Kunden, die ich noch habe, würden nur abschließen, wenn diese Person nichts davon hat. Und weiter komme ich auch nicht, egal wie ich es will.
Und dann habt ihr beide beschlossen, hey, in dieser Firma geht es nicht weiter, wir wollen kündigen. Und dann hattet ihr ganz normal, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, 3 Monate Kündigungsfrist, seid ordentlich auseinandergegangen und habt angefangen, als Makler zu arbeiten, richtig?
Schön wär's.
Ich habe es bewusst so ein bisschen provokativ angesprochen, weil wir wissen ja, dass Strukturvertriebe etwas skurrile Kündigungspraktiken haben. Allerdings ist es im Falle von den beiden Jungs, liebe Zuhörer, hier so gewesen, dass die Kündigungsfrist etwas lange war, ich würde sogar sagen überdurchschnittlich lange, und dass sich da einige Hindernisse auf den Weg gestellt haben, wie wir im Vorgespräch zu diesem Podcast erfahren haben. Und da würde ich euch gerne einfach mal so ein bisschen erzählen lassen. Wie hat das Kündigungsgespräch stattgefunden? Wie ist es dann vonstatten gegangen? Was ist danach passiert? Weil das, was ich weiß, was ihr mir erzählt habt, ist eine Story, die ist Hollywood-reif.
Also, ich war ja der Erste, der zum Gespräch eingeladen wurde. Man muss dazu verstehen, als ich angekündigt habe im letzten Meeting, wo ich noch war, dass ich aufhören möchte, weil das Ganze für mich völlig sinnlos ist, ist mir die Führungskraft noch auf dem Parkplatz gefolgt und hat gesagt, okay, Daniel, du hast ja freiwillig erhöhte Miete hier gezahlt, weil du ja Direktor werden wolltest. Wir müssen jetzt aufpassen, du bist ja Bezirksleiter, da musst du ja weniger Miete für zahlen, pass ja schon mal die Miete an. Ich, natürlich menschlich dumm, habe ihm sein Wort abgekauft, weil ich habe gedacht, Kaufmannswort ist was wert, war es nicht. Deswegen habe ich da schon mal ein bisschen später auch eine fette Klage bekommen. Dann habe ich eine Einladung bekommen, weil ich habe selber auch bei der OVB angekündigt, ich möchte aufhören, das hat für mich alles keinen Sinn mehr. Die haben natürlich auch gefragt, woran es liegt. Hab denen erzählt, dass ich in meiner Führungskraft nicht ganz so gut klarkomme. Dann wurde mir angeboten, hey, wir können dich auch umstrukturieren. Das habe ich gesagt, das ändert ja nichts daran, dass ich nichts mehr machen kann. Meine Ketten sind abgebrochen, man verbindet mich trotzdem mit ihm und jetzt mal eben 70 Kilometer wegziehen, funktioniert auch nicht. Ja, okay, was stellst du denn vor? Ja, ich möchte aufhören. Dann habe ich ein Gespräch gehabt, wozu ich eingeladen wurde, dazu muss man auch verstehen, Victor und ich wussten ja schon ungefähr, wie lang unsere Kündigungsfrist wird. Und zwar ist das so aufgebaut, in dem Jahr, wo du kündigst, ist eine Art Karenzzeit aufgebaut. Wir haben halt im April gekündigt. Das gesamte Restjahr wird als Karenzzeit gewertet und das Jahr Kündigungsfrist fängt erst zum 1.1. des Folgejahres an. Das heißt weitere 12 Monate. Damit hatten wir summa summarum 20 Monate Kündigungsfrist, worüber wir dementsprechend außer bei der OVB nicht in einem anderen Finanzsektor hätten arbeiten dürfen.
Das muss man sich ja mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ne? 12 Monate Kündigungsfrist zum Jahresende. Das heißt, wenn es bei euch ein bisschen anders gelaufen wäre und ihr im Januar gekündigt hättet, also quasi theoretisch am 1.1., dann wären das 24 Monate Kündigungsfrist gewesen. Das muss man sich überlegen. Du bist in einer Situation, wo du mit deinen Arbeitskollegen, mit deiner Führungskraft überhaupt nicht klarkommst. Also es passt menschlich nicht, es passt geschäftlich nicht. Es ist sogar geschäftsschädigend, dass du mit diesen Menschen zusammenarbeitest. Du entscheidest für dein eigenes Leben, du möchtest einfach was Besseres machen, was anderes machen, sagst, hey, lass uns das Ganze sauber beenden und bist dann noch gezwungen, 20 Monate, also fast 2 Jahre deines Lebens, trotzdem weiterhin dort zu bleiben, ohne Möglichkeit rauszukommen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Das klingt für mich nach einem ziemlich heftigen Abfuck, Jungs.
Ja, so hat es sich auch angefühlt, weil Victor und ich mussten dann ja auch ein bisschen überlegen, was wir machen. Aber Victor kann ja auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, super gerne, super gerne.
Ja, also ich bin da ein bisschen einfacher, sage ich mal. Es war so, es war Februar 21. Ich kann dir das wie eine Bilderbuchgeschichte nachmalen, wirklich. Dann habe ich habe nichts gemacht, wirklich. Ich war gerade im Bezirksleiterrennen. Ich hatte schon die letzten Monate gar keinen Bock mehr, weil mir das auch tierisch genervt hat an vielen Stellen. Ich hatte einen Kunden, den ich sehr, sehr gut kenne, und der hatte mich dann persönlich bei meinem Cousin damals gefragt, so, Mensch, Victor, du machst ja Versicherung, kannst du mir mal helfen? Ich sag, klar, sehr gerne, komm einfach mal ins Büro. Hab ihn beraten, betreut, alles. Er fand das Ganze so geil. Da hat er die Person gesehen und sagte, sag mal, wer ist das? Ich sag, ja, der und der. Verdient er 1 Euro da dran, egal, was ich hier unterschreibe? Ich sag, ja, darf ich dich nicht anlügen? Ja, klar. Er sagt, okay, leck mich am Arsch, ich geh wieder raus. Ist rausgegangen, er sagt, wenn du willst, kommst du zum Bier nachher vorbei, wir können gerne Bier trinken, aber ich unterschreibe hier nichts. Ich sag, wow, krass. Saß ich da total, Ja, musste man natürlich auch überlegen. Und wie ich dann gesagt hatte, ich hatte dann immer wieder so ein bisschen zurückgeguckt und gesagt, festgestellt, scheiße, Recruiting ist nicht so mein Ding, hab da nicht so Bock drauf. Vor allem für mich, wie gesagt, kam es immer wie Betteln vor. Hab dann mich entschieden, mal mit meiner Führungskraft oder mit der Führungskraft das Gespräch zu suchen, hab dann gesagt, du Mensch, weil ich mitten im Rennen war und ich war ja natürlich in seiner Unterstruktur und er auch im Rennen war, bedeutete das natürlich, wenn ich folgenden Satz gesagt habe, du Mensch, ich möchte hier aufhören, ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, Strukturvertrieb ist nichts für mich. Das habe ich damals genauso gesagt. Danach hat er natürlich gesehen, okay, Mensch, seine Mitarbeiterpunkte fallen weg. Daniel könnte das Rennen nicht mehr schaffen. Und dann hat er damals mir aus dem Affekt gedroht. Er hat mir am Tisch gegenüber, saß er dort und hatte gesagt, wenn du gehst, wird es hier Krieg geben. Und da habe ich gesagt, viel Spaß. Bin aufgestanden und bin gegangen. Ich habe gesagt, leg mir am Arsch, drohen lasse ich mir nicht. Das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, Mann. Das tue ich mir nicht mehr an.
Also, dann ist das persönlich geworden. Also ich sehe gerade dieses Meme von, keine Ahnung, ich glaube Michael Jordan, was so rumgeht, so, and I took that personally.
Ja, genau das, ja. Also wirklich. Und ja, das war so, ich bin total blass aus dem Gespräch rausgegangen. Er hat dann natürlich noch weiter stolz auf seinen Notizzettel geplant, wie wir das Rennen noch bestehen können. Ich habe gesagt, mir völlig scheißegal. Also ich habe hier keinen Bock mehr, bin rausgegangen. Einer guckt mich nur an, ist ein hatte dann nur so gesagt, ey, was ist mit dir denn los? Ich sage, ja, mir wurde gerade gedroht, wenn ich hier abhaue, dass ich irgendwie fertig gemacht werde. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich halt trotzdem.
Aber das ist doch auch keine Atmosphäre, in der du arbeiten willst. Also wenn Null. Du mit Menschen, mit denen du zusammenarbeiten willst, vor allem, er verdient hier auch noch an jedem Umsatz von dir mit. Wenn du dann anfängst, Drohungen auszusprechen, da fehlt nur noch, dass er irgendwie sowas gesagt hätte, wie, wenn du gehst, mache ich dich pleite oder so.
Also das ist ja, Also ernsthaft, ich wäre an dem Tag, wenn ich nicht keinen anderen Weg gefunden hätte, ich wäre sogar aus dem dritten Stock gesprungen. Mir scheißegal. Also ich wollte das Büro nur noch verlassen. Mir war es völlig egal, weil das fand ich auch nicht okay.
Also ich kriege gerade so ein bisschen ein Bild von den moralischen Wertvorstellungen dieser Führungskraft. Also wenn er mit seinen Kunden genauso umgeht oder umgegangen ist wie mit seinen Mitarbeitern, respektive mit euch, dann muss ich offen und ehrlich gestehen, dass jeder Kunde, der bei ihm irgendwas unterschrieben hat, mir wirklich leid tut.
Ja, mittlerweile verstehen wir das.
Heftig, 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 heftig. Okay, Daniel, hat er die auch gedroht? Das wäre erstmal spannend. Also für alle Zuhörer, ihr müsst euch mal vorstellen, Daniel ist ungefähr 1,98 Meter groß und wiegt irgendwas über 100 Kilo und zwar reine Muskelmasse. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier von jemandem sprechen, der jetzt irgendwie schwach ist oder sonst irgendwas. Deswegen hat er auch vorhin gesagt, ey, dein Titel wird dir nichts bringen. Weil wenn Daniel einmal zu einer Schelle ausholt, dann klatscht die halt auch. Ja, und die Führungskraft, so wie ich das jetzt bisher mitbekommen habe, ist halt nicht Bodybuilder und hat weder Muskelkraft noch irgendeine andere Kraft. Und deswegen wäre das für mich entspannend gewesen. Hat er die auch gedroht?
Also die Diskussion, die entstanden ist, wo ich dann noch die Aussage getroffen habe, dass ich ihn aus dem Fenster werfe, war wie folgt. Also ich muss korrigieren, ich bin 1,87 und wiege 114 Kilo. Okay. Und er ist ungefähr um die 1,74 und wiegt 90 Kilo und halt, ja, ich will nicht beleidigend sein, aber Körperform einer fallenden Träne.
Ja, er ist halt fett, so kann man ja mal sagen, ne?
Ja, und als dann die Aussage getroffen wurde, ich muss selber dabei lachen, du darfst nicht vergessen, ich bin Regionaldirektor für die OVB und ich habe auch Einfluss. Da war bei mir so langsam das Zeichen in den Augen, dass drei Xe sich gebildet haben, wo ich dachte, jetzt ist mir hier auch einfach alles scheißegal, das muss ich mir hier nicht sagen lassen. Den nehme ich wie ein Stier auf die Hörner, renne mit dem, bis ich beim Balkon ankomme, bleib abrupt stehen und er fliegt einfach weiter. Und da war für mich dann der Punkt gekommen, das hat nämlich mir noch ein Kollege erzählt, wie mein Gesichtsausdruck war, mein Schädel war hochrot, die Krampfadern liefen mir aus dem Hals bis über den gesamten Kopf rüber. Ich bin nur noch nach unten gegangen, habe eine geraucht und habe gesagt, ich gehe jetzt.
Jungs, ich muss jetzt einfach mal nachfragen. Also, hat sich sein Verhalten nur euch beiden gegenüber so geäußert oder behandelt er alle seine Partner in dem Büro so? Wie war denn das Zusammenarbeiten in diesem Büro grundsätzlich? Das würde ich mir gerne mal vorstellen können.
Also, wenn es nicht nach seiner Pfeife, also nicht so lief, wie er das möchte, dann wurde das halt auch so dargestellt, dass sein Weg nur der richtige ist. Alle anderen Wege sind falsch, auch wenn sie nachweislich funktioniert haben, war es erstmal egal. Es sei denn, über einen weiteren Weg hat das mit seinen Wertvorstellungen gepasst, und zwar im Sinne vom Umsatz. Dann war ihm alles egal, weil Hauptsache Umsatz, weil Lieblingssatz ist halt Umsatz. Und wenn du das geschafft hast, war ihm egal, wie du es gemacht hast. Sofern du aber irgendwas anderes in Frage gestellt hast ihm gegenüber, dann wurde halt immer die Position ausgespielt. Ich bin hier der Büroleiter, ich bin hier der Chef. Da wir wissen, Handelsvertreter, Selbstständigkeit, es gibt keinen Chef, es gibt eine Hierarchieordnung, ja. Aber ich bin nicht angestellt, also muss ich mir auch nichts sagen lassen. Und das war halt auch mein Argument dahinter. Muss mir von dir hier nichts sagen lassen.
Ja. Hattet ihr, du hast ja vorhin Bürokosten erwähnt, mussten das alle bezahlen? Oder wie lief das?
Also ab der ersten Führungsebene, das ist ja der Geschäftsstellenleiter, wo wir festgestellt haben, der ist nicht extrem schwer zu erreichen eigentlich, musste man schon einen gewissen Satz zahlen. Ich glaube, das waren 50 oder 100 Euro im Monat dafür, dass man das Büro mitnutzt. Weil wir hatten auch ein relativ teures Büro, das hatte warm 7.600 Euro gekostet, irgendwie 360 Quadratmeter insgesamt. War auch ein schönes Büro in der Hafen City, dementsprechend, das war schick. Alles, was da drin passiert, ist halt nicht, weil die Mietverträge, das war dann ja auch noch eine Klage, wo ich noch ein bisschen erzählen kann, waren sehr kurios zusammengeschrieben. Das wurde auch bei mir vor Gericht ein bisschen sehr doll in Frage gestellt, wie sich meine Mietzahlen eigentlich zusammensetzen, weil da standen drei verschiedene Mieten drin, die ich zahlen soll. Und keiner wusste, welche jetzt überhaupt gemeint ist. Und okay. Ich musste als Gesetzleiter 750 Euro plus 200 Euro Nebenkosten zahlen für 26 Quadratmeter. Das war auch das größte Büro unten. Das hatte ich. Aber jeder andere Bezirksleiter, egal ob er ein Büro hatte oder nicht, musste dasselbe zahlen. Egal, ob der auf dem Flur gesessen hat, in der Küche oder sonst wo.
Wie viele Leute wart ihr da insgesamt in dem Büro?
Boah. Ich weiß nicht, waren wir am Ende 11, als wir gegangen sind? 11, warte.
Also wir sind ja relativ früh im neuen Büro weggegangen. Da waren wir gerade mal 3 Monate oder 4 Monate drin. Da waren wir 7 am Anfang und nachher sind da, glaube ich, noch 3, 4, 5, 6 Berater dazugekommen. Dazu gewachsen, sagen wir mal so. Mhm.
Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht alle auf der untersten Stufe waren, die nur diese 100 Euro zahlen mussten, sondern dass es auch ein paar Leute gab, die wie du fast einen Taui monatlich hingelegt haben. Das ist schon ordentlich was zusammengekommen. Und was meinst du mit einer Klage, die da zustande gekommen ist? Weshalb?
Also insgesamt, da wir ja, ich muss ja dafür ein bisschen ausholen, um das Klagesystem dahinter mal zu verstehen. Da Victor und ich ja nicht wussten, nachdem wir aus der OVB ausgeschieden sind, weil unser ganzes System ja auch so lange gebraucht hat, mit den Kündigungsfristen und allem drumherum, dass wir überhaupt jemals wieder arbeiten dürfen, haben wir halt einen Fehler gemacht. Und da stehe ich halt auch zu. Wir haben uns nicht richtig dazu belesen, was wir machen dürfen und was nicht, haben probiert, uns bei Maklerpool schon anzubinden und haben darüber Umsatz eingereicht. Dementsprechend nach Handelsvertretervertrag einen Verstoß gemacht, fremdvermittelt. Ja. Dafür wurden wir vor Gericht gezogen. Nur wie das rausgefunden wurde, ist ein ganz lustiges Thema. Gehe ich jetzt noch nicht so genau darauf ein, weil da läuft noch ein bisschen was im Hintergrund. Werde ich dann veröffentlichen, wenn da alles durch ist. Wir sind dann von der OVB eingeladen worden. Eigentlich von unserer Führungskraft ins Büro, weil wir wollten das Mietverhältnis halt beenden. Das war der Ursprungsgedanke und wir wollten uns halt auch aussprechen, damit wir im Reinen auseinandergehen. Habe ich auch gesagt, das wäre mir wichtig. Ich möchte sagen, was da mir alles schiefgelaufen ist, was ich vielleicht auch nicht gut gemacht habe. Haben uns ausgesprochen. Als dieses Gespräch dann beendet war, Amov Made, der Vertriebsleiter der OVB, mit rein und jemanden, der dementsprechend Alleinentscheidungsrecht bei der OVB auch hat, der die vertreten durfte. Die haben sich dann mit einem riesigen Aktenordner voll mit Zetteln mir gegenübergesetzt, lehnten sich nach vorne. So, Daniel, hast du uns irgendwas zu erzählen? Ich sitze da, nö. Haben mir dann die ersten Akten rausgesucht, haben gesagt, wir haben deine Druckaufträge überprüft, du hast Druckaufträge gemacht für die und die Kündigungen, der Kunde ist hier aber nicht aufgetaucht. Und es ging dann immer weiter und weiter und weiter, bis sie mir dann irgendwann einen Antrag vorgelegt haben. Mit einem Kundennamen, der mir halt sehr bekannt war und halt auch den Gesundheitsfragen drauf, Unterschrift, Bankdaten. Und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle geht das, dass sie da rankommen? Ja, wie sie da rangekommen sind, lasse ich jetzt mal im Raum stehen, darf jeder sich frei interpretieren. Sie hätten es auf jeden Fall nicht haben dürfen, haben mich damit erpresst, haben gesagt, wenn du hier nicht gestehst, dann brauchen wir auch nicht über eine milde Lösung nachdenken. Die milde Lösung ist, ich solle ein Blanko 80.000 Euro Überweisung machen. Das ist sozusagen mein Freikaufen. Das Geld hätte auch nicht die OVB bekommen, sondern meine Führungskraft direkt aufs Konto. Hat mich schon gewundert, diese 80.000 Euro waren zu dem Zeitpunkt sehr nah an meinen Rücklagen, die bekannt waren, angesiedelt. Und als ich dann gesagt habe, okay, macht mir das Schreiben fertig, wenn ich mich damit hier rausholen kann, dass wir einfach auseinandergehen und ich meine Strafe bezahle, ist alles gut. Als ich das ausgesprochen hatte, wurde man dann direkt lauter gesagt, wenn ich nicht verhandlungsbereit bin, dann können die auch das volle Magazin auf mich abschießen. Dann haben sie mir irgendwelche fiktiven Zahlen hochgerechnet, dass ich 256.000 Euro bezahlen muss mit Miete und allem drumherum. Ich habe nur den Kopf geschüttelt und gesagt, Leute, ich will nur für meinen Anwalt das Schriftstück haben, dass damit der Vertrag beendet ist und ich heraus bin. Nö, wollten die nicht. Haben mich dann angefangen zu erpressen, weil Viktors Name, also Viktors Mailadresse stand auf dem Antrag oben drauf. Und wegen dem willst du mir also sagen, dass Viktor deine Unterschrift gefälscht hat und so weiter und so fort. Also es war schon ein relativ ekliges Spiel. Nur ich habe dann mir halt auch gesagt, ja komm, scheiß drauf, hörst du das mal weiter an. Hab halt nicht wirklich was ausgeplaudert, hab denen nichts gesagt, nichts gegeben, was sie hätten machen können. Und hab dann gesagt, gut, wenn ihr mich jetzt erwischt habt, haha, haha, dann habt ihr mich jetzt halt erwischt, hatten aber keine Beweise. Und dann dachte ich mir, komm, bestellst du mit denen noch Essen zusammen, weil verloren habe ich nicht. Hab die mein Essen noch bezahlen lassen und bin dann gegangen. Bin dann nach unten gegangen und als ich gegangen bin, bin ich mit dem Auto losgefahren und da kam Viktor mir entgegen, weil ich wusste, er hat das Gespräch nach mir. Und ich habe noch gesagt, geh da nicht rein, die und die Personen sind da, das hat hier nichts mit Mietrecht und allem drumherum zu tun. Ach komm, das wird schon so schlimm nicht werden. Gesagt, getan, ich dann zu der dritten Partei, die auch ausgestiegen ist, gefahren, weil dann konnte ich überhaupt auch erstmal eine Anwältin anrufen, die mich vertreten kann in dem ganzen Thema und die sagte, oh Gott, bitte ruft sofort Viktor an. Ja, da war das Thema auch schon gegessen, da darf Viktor aber gerne mal einsteigen, wie es dann weiterging.
Würde ich auch sagen, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was dann bei Viktor lief. Aber für mich kurz der Zwischenstand. Zu diesem Zeitpunkt wart ihr ja schon aus dem Büro raus, habt ja nicht mehr aktiv vermittelt dort, habt ja nicht mehr dort gearbeitet, weil ihr üblicherweise, wie es im Strukturvertrieb halt ist, ab Zeitpunkt der Kündigung wahrscheinlich Büroverbot hattet, oder?
Also ich nicht. Weil ich habe ja noch Miete gezahlt, weil danach ging es ja noch so, ich bin ja noch 2 Jahre in der OVB, ich kann ja noch Umsatz anreichen, was auch immer. Und man wollte sich halt mir nicht zerstreiten, weil das, was ich gerade erzählt habe, wurde sehr lange vorher schon vorbereitet, dieses Gespräch. Und deswegen wollte man auch keinen Streitigkeitsanschein erwecken.
Okay. Gut, und dann ist Viktor am selben Tag auch zu diesem OVB-Büro gefahren, um sich mit diesen Personen zu unterhalten. Und was ist dann passiert?
Ja, war nicht so cool. mir wurde das quasi genauso vorgeworfen wie Daniel. Dementsprechend, ich bin leider den auch eingeknickt. Das bedeutet, ich habe dann quasi auch gesagt, ja, okay, ist doof gelaufen. Hab mich dafür mehrmals entschuldigt. Die haben gesagt, hey, wenn du Daniel ausspielst, dann kommst du quasi so mit einem blauen Auge davon und wir würden dich ja gerne bei der OVB behalten und so. Habe ich gesagt, ja, habe ich erstmal zugestimmt, ja, okay, also hey, so OVB, cool, bleibe ich, voll toll. Das war aber natürlich nur einfach so aus dem Affekt heraus, muss man auch dazu sagen, ne, man wird da so ein bisschen vor vollendeten Tatsachen gestellt und ja, war halt mehr so im Schockzustand die ganze Zeit eher quasi, weil ich so
unangenehm gespräch. Aber was willst du machen? Da sitzen die höchsten Führungskräfte von dem ganzen Laden bei dir, drohen die mit irgendwelchen Zahlen und sagen die, hey, Wir machen dich richtig fertig, wenn du hier nicht weitermachst. Also was willst du denn dann sagen?
Russland, mein Gedanke war am Anfang, ey, ich bin, also wenn ich das wirklich so sagen darf, ich so, blöd, ich bin ein scheiß Arbeitnehmer. Und da sitzt ein millionenschwerer Konzern hinter mir. Ja, was soll ich da machen? Also da hatte ich hatte Arschwasser, mein Vater. Also wirklich, mir war todesunangenehm. Und naja, gut, am Ende habe ich mich halt einfach dafür entschuldigt, was Daniel ja auch vorhin schon einmal gesagt hatte, Mensch, wir sind nicht unschuldig, auf gar keinen Fall. Wir haben uns dafür mehrmals schon entschuldigt. Wir haben die Sache eigentlich auch schon vom Tisch. Also es ist alles geklärt, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay, ist doof gelaufen, hat sich aber erledigt und ist aber jetzt auch okay so. Ne? Wir haben die 2 Jahre überlebt, wir sind nicht verstorben und ist alles okay. Aber dieses Gespräch war einfach todesunangenehm, todesunangenehm.
Was ist denn in diesem Gespräch so passiert? Willst du uns vielleicht ein paar Details geben?
Eigentlich sehr genau das wie Daniel. Also es wurde natürlich auch immer wurde gesagt, hey Mensch, wenn du Daniel halt ausspielst, beziehungsweise wie gesagt, dann kannst du bei der OVP bleiben. Wenn nicht, ja gut, dann müssen wir mal gucken, was es für eine Lösung gibt. Mir wurden die Verträge halt genauso vorgelegt. Na gut, genau diese Sachen wurden dort genannt. Ja, und am Ende habe ich dann halt eben mich dementsprechend dafür entschuldigt.
Okay, und dann habt ihr euch wahrscheinlich danach mit Daniel nochmal zusammengesetzt und habt mal drüber gesprochen, was da passiert ist. Ne?
Ja, genau, aber das Lustige danach ist ja, als alle anderen weggegangen sind, außer die Führungskraft, sagt er zu mir, komm, lass mal nochmal einen Whisky trinken, so einen auf den, wir sind wieder Happy Buddies. Ich sage, ja komm, lass trinken, scheißegal. Und da hat er mich angeguckt und dann zu dem Zeitpunkt muss man wirklich verstehen, ich habe wirklich darüber nachgedacht, wirklich wieder im Strukturvertrieb zu bleiben. Wirklich, weil das war mir einfach zu viel. Ich hatte einfach so gesagt, Und dann guckt er mich an, nimmt dieses Whiskyglas und sagt, Viktor, weißt du, ich habe mit meiner Frau gesprochen und ich habe ihr gesagt, ich würde einen Kredit aufnehmen, um euch beide kaputt zu machen. Und da habe ich so geguckt und sag, Digga, das ist doch nicht dein verfickter Ernst, in 3 Monaten mir 2-mal zu drohen. Na, okay, jetzt ist die Geschichte für mich gegessen. Ich sag, ja, ich komme morgen ins Büro, am Arsch, aber ich bin nie wieder hingegangen. Ne? Und das war so der Punkt, wo ich sage, ey, in 3 Monaten mittlerweile 2 Drohungen aussprechen, ich glaube, es hackt, ne? Da sage ich, ne, Alter, gar keinen Bock mehr.
Okay, dann ist die Sache wirklich persönlich geworden, weil Kredit aufnehmen, um jemand anderen kaputt zu machen, das ist ja fast schon böswillig.
Du, war seine Aussage. Ich sitze da, total geschockt, also der Whisky hat danach auch nur noch scheiße geschmeckt, aber er ging halt runter, weil der war halt so ein Schockzustand, ne? Aber war schon todesunangenehm, muss man mal so sagen.
Krass, krass, krass. Ja, ja. Okay. Hast du über diese Drohung auch mit Daniel gesprochen oder wie?
Du, das wurde sogar in der eidesstattlichen Nachricht aufgeschrieben. Also es wurde alles erklärt. Ich habe das Daniel erzählt, ich habe das dem dritten Partner erzählt, einer ist ja auch rausgegangen. Ich habe es nie verschwiegen, weil es war genau so.
Ist ja krass.
Ja.
Und das war dann so der entscheidende Punkt, wo deine Entscheidung, dass du Daniel ausspielst, dann doch gekippt ist, oder?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich habe gesagt, hey, egal was jetzt passiert, das stehen wir zusammen durch und ich würde sagen, wir haben bis heute eine sehr, sehr gute, ja, sind da sehr zusammen einfach eine gute Lösung gefunden. So, könnte besser laufen, definitiv, gar keine Frage, aber wir haben es gemeinsam geschafft und dementsprechend.
Ja, zu der Lösung, zu dem, was ihr heute macht, werden wir sicherlich auch noch kommen, weil das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ihr habt eine sehr spannende Story hier, von da, wo ihr kommt, was ihr alles durchgemacht habt und was ihr heute aufgebaut habt. Aber ich denke, jeder, der hier gerade zuhört, wollen schon nochmal gerne wissen, wie es nach diesen Gesprächen im Büro weiterging. Weil ich denke nicht, dass es dann damit erledigt war, dass du dieses Schriftstück unterschrieben hast und dann war alles gut.
Nee, auf gar keinen Fall. Die nächsten Tage waren total toll. Wir hatten alles über eine Cloud-Lösung damals gehabt. Plötzlich waren die ganzen Ordner gesperrt. Es ging ganz, ganz schnell. Das hat, glaube ich, 2 Tage gedauert. Danach wurden unsere Systeme gesperrt. Es war alles dicht. Jeder mögliche Zugriff, den wir hatten, sei es Mail, sei es CRM-System, egal was, es war alles dicht. Und danach flogen halt nach und nach die Anwaltsbriefe rein. Mein Postkasten, der war jeden Tag gefüllt. Ich glaube, ich hatte in der ersten Woche 7. Danach kamen nochmal 5. Zu der Geschichte muss man auch sagen, wir hatten noch eine Firma gegründet. Das ist die DVM Consulting. Wir machen Webseiten. Ist auch so im Handelsregister eingetragen. Uns wurde vorgeworfen, dass wir darüber illegal Versicherungen vermitteln. Und wir so, hä? Nein? Plötzlich wurde uns auch vorgeworfen, warum wir die Gründung denn nie genannt haben, also nie offengelegt haben, weil wir müssen ja um Erlaubnis fragen. So wurde es mir dargestellt und ich sage, hä, wenn ich auf Klo muss, muss ich doch nicht fragen. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Naja, und das wurde uns vorgeworfen. Und du hattest damals mal so eine, oder vorhin hattest du eine interessante Frage oder Aussage getroffen. Du hattest selber gesagt, wie fühlen sich die anderen Leute unter ihm? Nur mal so als Beispiel, ich habe eine Anzeige von jemandem bekommen, mit dem ich seit 3 Jahren gut kann. Einfach nur, komischerweise, vom selben Anwalt. Und ich denke so, hä, what the fuck? Und es ging
also nur um ein Foto. Also hat deine ehemalige Führungskraft einen guten Freund von dir dazu angestiftet, dich anzuzeigen?
Jeder darf sich das ausmalen, wie er möchte, aber genau das male ich aus, ja.
Scheiße.
Ja, das war jemand, also das ist natürlich gegen die Firma gelaufen, weil wir hatten ein Bild, wo wir gemeinsam, wir hatten damals mal so eine Fotografin hatten wir bestellt, die hatte dann ein paar hübsche Bilder da im Anzug gemacht und vom Büro. Und da hat man auf einer Webseite, hat man seinen Hinterkopf zu 10%, 10-20% gesehen. Es war normale schwarze Haare, also es hätte jeder Typ auf dem Planeten sein können. Auf einmal flog die Anzeige rein mit seinem Namen und ich denke so, hä? Ich habe seit 3,5 Jahren richtig guten Draht zu dir. Warum zum Teufel zeigst du mich an? Schreib mir doch eine WhatsApp, ich jetzt rausgenommen. Alles gut. Okay. Eiskalt, einfach eine Anzeige rausgejagt. Und ne?
Daniel, kamst du bei dir auch zu ähnlichen Vorfällen?
Ja, gut, dass ich dran bin. Weil nachdem wir ja von der OVB das einstweilige Verfügungsverfahren kassiert haben, wo wir dann ja vor Gericht auch richtig gut bezahlen durften am Ende des Tages, war das ja noch nicht zu Ende. Es ging dann weiter, dass halt, wie gesagt, die Abmahnungen für die Bilder alle reinkamen. Ich hatte ja noch eine eigene Webseite, mit der ich werben wollte, um halt auch Werbung zu schalten für unsere Leads, die wir geplant hatten. Und da waren dieselben Bilder drauf. Dementsprechend habe ich dieselben Abmahnungen auch zu mir nach Hause gekriegt. Und der Kollege sitzt im Büro. Das ist ein Arbeitskollege sozusagen gewesen, auch selbstständiger Handelsvertreter. Und der hat auf Wunsch der besagten Führungskraft uns abgemahnt, damit wir halt schön Kosten haben. Und das ging dann so weit, dass sämtliche Bilder von uns abgemahnt wurden irgendwo, die irgendwie mit irgendwas in die Richtung zu tun haben könnten auf unseren Webseiten. Und das wurde dann halt schon irgendwann teuer. Und da ich ja ein Mensch bin, ich ertrage relativ viel, bis mir der Kragen platzt, habe ich es mir halt einfacher gemacht. Ich bin dann auf Facebook und Instagram gegangen, weil ich die Fresse voll hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Habe alle Bilder abgescreenshottet, wo ich mit drauf bin, sowohl im Social Media als auch im privaten Sektor. Habe das meinem Anwalt abgegeben. Hier, jetzt werden mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich habe hier, mach die alle, also jetzt reicht's. Denn hat jeder von denen die ganzen Briefe nach Hause gekriegt mit den Abmahnungen wegen meinen Bildern, sodass jeder am Ende seine eigenen Anwaltskosten zahlen musste, wo ich auch gesagt habe, war scheiße, war es aber wert. Weil dann muss ich das wenigstens nicht alleine bezahlen. Und summa summarum, Victor, wie viele Abmahnungen haben wir insgesamt gekriegt? 17, ne?
Ich glaube, es sind dann die 17. Also es ist von Bildrecht zu Webseiten zu egal was. Es waren, glaube ich, im Endeffekt 17. Also es war ein Haufen.
Also der angesprochene oder angekündigte Krieg, den dir deine Führungskraft damals im Büro versprochen hat, wenn du gehst, der ist dann tatsächlich auch eingetreten, ja?
Ich kann das sogar bestätigen, weil ich hatte ja natürlich ein Mietverhältnis dort noch.
Ja.
Und das habe ich ja versucht zu klären. So, ich sagte, Mensch, ich habe einen Jahresvertrag, komm, lass mich früher raus. Ich habe auch einen Ersatz. Ich hatte jemanden dort, der wollte dieses Büro haben. Da habe ich gesagt, nimm den doch bitte. Da hast du die Kostenübernahme 1:1. Du hast doch nichts. Er sagt, du, Victor, du zahlst doch so oder so. Mir ist das völlig scheißegal. Und dann sage ich, na toll, cooler Typ. Ich sage, kein Bock, sich zu einigen. Da hat er, aber hier nochmal zur Vorgeschichte. Wir müssen ein bisschen zurückspulen, weil der Punkt war, ich bin dann einmal im August, ich glaube, es war der 18., könnte ich sogar nach Kalender heute gucken, es war der 18. August 21, bin ich hingefahren, weil ich eben diese Bürogeschichte mit ihm klären wollte. Natürlich, das allererste, worüber er gesprochen hat, war natürlich nicht das Büro. Ne? Es war natürlich, hey Victor, wie geht's dir? Ich sage, bestens, mir könnte es nicht besser gehen. Ja, wie geht's denn Daniel und halt eben der anderen Person? Ich sag, ey, du bist doch so gut mit denen befreundet, ruf die beiden doch einfach mal an und frag doch einfach mal, wie es denen geht. Du hast doch so einen guten Draht zu denen. Da hat er mich angeguckt und sagt, ja, du weißt, dass es nicht geht. Dann habe ich nur gesagt, ja, okay. Und dann hat er mir noch gesagt, diesen nächsten Satz, und das war auch noch so, ja, mir geht's ja um euer finanzielles Wohl. Ich mache mir ja Sorgen, dass ihr Probleme habt. Und dann habe ich meine Aktentasche genommen, habe ihm die Anzeigen vorgelegt und gesagt, ich verstehe, was du meinst. Also klar, du machst dir richtig Sorgen um uns. Dann hat er gelacht und hat gesagt, du weißt doch, wie ich bin. Du weißt, was ich für ein Typ bin. Und da habe ich gemerkt, so, oh, du schmieriger Typ, Alter, ne? Also, da ist mir auch fast alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, und danach, Ende vom Lied, natürlich haben wir uns nicht geeinigt fürs Büro, weil er wollte nicht. Dann hat er mir immer dubiose, komische Verträge vorgelegt, damit ich die unterschreibe, damit das Büro da vielleicht einen Monat früher rausgehen kann. Ende vom Lied, ich bin im November rausgekommen statt Dezember. Ich glaube, ich habe eine Monatsmiete gespart. Aber das war's. Sein Ziel war es halt wirklich einfach finanziellen Schaden anzurichten.
Ja, krass, so hört sich die ganze Geschichte auch an. Vor allem, ich glaube, auch mit diesen 17 Anbahnungen hat sie ja dann nicht aufgehört. Also Daniel, du hast ja erzählt, ihr habt die Abmahnung bekommen, wegen Persönlichkeitsrechten, Bildrechten und so weiter. Aber eigentlich halt Dinge, die nichts mit der UVB zu tun haben. Dann hast du halt dagegen geschossen, dagegen gehalten, jeder hat seine Anwaltskosten getragen, aber da war ja noch nicht Schluss, oder?
Nein, also da ich leider nicht das Glück hatte, dass ich nur einen Jahresvertrag im Mietverhältnis habe, sondern einen 5-Jahres-Vertrag und dann freiwillig, eigene Dummheit muss ich dazu sagen, weil ich halt aufs Kaufmannswort gehört habe, freiwillig schon die Bezirksdirektorenmiete gezahlt habe, um das Büro wirtschaftlich zu entlasten, weil ich es zu dem Zeitpunkt konnte, wurde ich auf den vollen 5-Jahres-Vertrag verknackt, als ich dann gehen wollte. Weil man hat mir in der ersten Gerichtssitzung gesagt, ja, Verträge sind einzuhalten, ist für mich auch nachvollziehbar. Aber mit dem Ende des OVB-Vertrags habe ich ja kein Interesse mehr an dem Büro. Und das ist dementsprechend ja auf die OVB-Zusammenarbeit irgendwo auch geknüpft. Wurde erstmal nicht so gesehen. Dann habe ich eine zweite, also ging es wieder vor Gericht. Da hat der Mieter mir Recht gegeben. Nur da habe ich gedacht, okay, komm, wenn du zum 1.1. raus bist aus dem OVB-Vertrag, du hast ja eh kein Büro, dann bleibst du halt in dem Büro und arbeitest da als Makler. Fanden die halt nicht lustig, haben mir aber in der ersten Sitzung gesagt, ja klar, natürlich, du bist jederzeit mit jedem Gewerbe willkommen. Ich so, okay. Habe ich das vor Gericht, weil wir uns nicht einig wurden, dann vorgeschlagen, weil ich habe sogar ein Vergleichsangebot gesagt. Der Richter sagte, bis 1.1.23, bis dato läuft der Mietvertrag nur nach normalem Recht, dann ist durch. Das heißt, ich hätte irgendwo 15.000 Euro bezahlen sollen. Ich habe gesagt, komm, seit 1.7.21 steht das Büro schon leer, ihr hättet es nutzen können, ich habe es angeboten, dass jemand anderes es haben kann, ihr wolltet aber nicht. Ihr habt es bewusst leer stehen lassen, weil ihr wusstet, ich muss die Miete dann weiterzahlen. Ja, dann habe ich gesagt, gut, dann möchte ich den Mietvertrag halt auch weiterführen und gehe dann als Makler rein. Das habe ich dann in der zweiten Sitzung gesagt. Dann wurde mit Erschrecken geantwortet, nein, und das mache ich nicht und ich hole mir doch nicht die Konkurrenz ins Haus und nicht, dass du mir noch meine Kunden anfängst zu klauen. Ich so, wenn ich dir deinen Kunden klauen kann, solltest du dir wegen Datenschutz vielleicht mal ein paar Gedanken machen, wenn ich so leicht an deine Daten rankomme. Ja, auf jeden Fall wollte er das nicht. Der Richter war auch völlig irritiert, hat gesagt, entschuldigen Sie, Herr so und so, aber das würde doch Ihre wirtschaftliche Krise, die Sie mir doch so doll erklärt haben, doch komplett beheben. Er würde doch weiterzahlen. Und ein Vergleichsangebot hatte ich auch gestellt, dass ich von den 15.000 9.000 zahle. Dass man sich irgendwo ein bisschen in der Mitte trifft, sogar mehr wie in der Mitte, weil ich ja mehr gebe. Wollte nicht. Also, was ist passiert? Die Klage wurde dann weitergeführt. Ich bin in Berufung gegangen, weil ich das Ergebnis halt nicht akzeptiere. Berufung wurde jetzt angenommen. Ich weiß nicht, wann es da weitergeht vor Gericht. Hab schon 11.000 Euro Kaution beim Amtsgericht hinterlegt, weil er mich jetzt ja auf die volle Miete verklagt, die noch irgendwo im Raum stand. Also vielleicht muss ich mit Pech und Anwalts- und Gerichtskosten nochmal 18.000 Euro nachlegen. Und dementsprechend weiß ich ja noch das schöne Gespräch, was ich auch mit Viktor hatte, als wir in Prag waren. Waren wir für 2 Tage, weil wir Viktors Leasingfahrzeug wegbringen mussten. Da hat mich ein ehemaliger OVBler angerufen, der zu dem Zeitpunkt noch bei der OVB war, und sagte, ey Daniel, hast du kurz Zeit? Ja, habe ich. Du, was genau ist zwischen dir und deiner Führungskraft jetzt eigentlich vorgefallen? Ich so, hä, wieso was ist? Der läuft hier auf der OVB-Veranstaltung völlig besoffen rum, dröhnt überall rum, dass er wirtschaftliche Unterstützung von allen Seiten bekommt und er alles in die Wege leiten wird, um dich in die Insolvenz zu kriegen. Alles, was in seiner Macht steht. Und ich sitze in der Shisha-Bar mit Viktor in Prag und denke mir, ey, da willst du 2 Tage mal den scheiß Schädel abschalten. Und kriegst dann noch so einen Anruf von einem Kollegen, von einem Kollegen, der mir sowas erzählt. Und ich denke mir, ja, wenn das so weitergeht, kriege ich ja bald Paranoia. Ne? Also was soll die Scheiße? Warum macht man das? Wenn er seine Intrigen hat, soll er die für sich behalten und einfach von hinten raus machen. Aber das auch noch überall öffentlich rumdröhnen, mich als Betrüger darstellen, Verbrecher und allem, was dazugehört. Ich habe jetzt gerade eine Sprachnachricht noch von einem ehemaligen Kunden von mir bekommen, weil er angerufen wurde. Da wurde ich auch wieder als Betrüger dargestellt, Schwerverbrecher, Schläger, hohes Aggressionspotenzial. Und ich denke so, hä? Und das ging dann von Klage zu Klage weiter, bis ich jetzt zum 1.1. heraus war, bin auch zum Fonds Finanzmaklerpool, habe mich anbinden lassen und habe natürlich pünktlich zum 4.1. die zweite Klage vom Vertrieb gekriegt mit, ich weiß nicht, 768 Seiten oder so ist die, 36.000 Euro Stornohaftung soll ich zurückzahlen, mittlerweile soll ich aber 72.000 irgendwo zurückzahlen. Völlig bunt und ich habe mir den ganzen Quatsch jetzt mal zusammengerechnet mit allen Fixkosten, die ich besitze und dem, was jetzt da noch offen im Raum steht, wenn ich das verliere. Wenn ich damit durch bin, dann bin ich irgendwo zwischen 330.000 und 420.000 Euro, die ich denn über die gesamte Laufbahn unserer Sperrung bezahlen musste, wo ich halt nur froh sein konnte, dass ich A, genug Rücklagen hatte, genug teure Autos, die ich dann verkaufen konnte, genug Altersversorgung, die ich auflösen konnte. Und meine Eltern genug Rücklagen hatten, um mir irgendwie den Arsch zu retten, weil sonst hätte es mich zerrissen.
Also an dieser Stelle muss ich halt einfach wirklich nochmal betonen, das ist halt ein Krieg auf persönlicher Ebene. Also selten habe ich sowas erlebt und gehört und normalerweise haben die Leute dann irgendwie ein Problem mit dem Vertrieb oder mit den Bedingungen oder mit der Karriereleiter oder sonst irgendwas. Das ist ja hier alles nicht der Fall. Also es war ja nie die OVB oder das Unternehmen, was euch abgefuckt hat, sondern es war immer diese Führungskraft, mit der ihr zusammengearbeitet habt, die das Ganze sozusagen erstmal ausgelöst hat und die dann wirklich wortwörtlich Öl ins Feuer gekippt hat, um zu schauen, dass man den größtmöglichen Schaden anstellt. Also das ist das erste Mal in diesem Podcast, dass jemand derartig Steine in den Weg gelegt bekommt, nach der Kündigung, und zwar nicht vom Vertrieb, sondern von der Führungskraft aus persönlichen Gründen. Das nenne ich mal schlechter Verlierer.
Wir hatten uns natürlich auch eine Zeit lang immer wieder unterhalten. Gut, wir hatten einfach Zeit, muss man ja auch dazu sagen. Und saßen da und haben echt überlegt so, ach scheiße, war das echt der richtige Weg? So, das haben wir uns oft gefragt, weil wir dachten, weißt du, den Stress hätten wir einfach gar nicht. Und wir haben auch festgestellt, so der Strukturvertrieb an sich, ja, ist grundsätzlich gut, alles ist okay, es hat ja gepasst. Aber dieser Mensch, du glaubst es nicht, der hat echt alles Mögliche probiert. Und ich glaube, er denkt bis heute noch, dass wir beste Freunde sind. Also das verstehe ich nicht. Ich habe den letztens gesehen, da fährt er mit dem Auto vor mir, macht einen Warnblinker an. Ich sage, ja, soll ich jetzt winken wie so ein Behinderter? Ich sage, ich kann ganz froh sein, dass ich keine Panzerfaust hinten drin habe. Also, und dann steht er und macht einen Warnblinker und denkt so, ja, happy best friends, komm mal eine Kaffee trinken. Also, verstehe ich nicht. Also, ich weiß auch nicht, was mit diesen Menschen abgeht. Ich habe gedacht, wie viel Langeweile musst du haben? Weil es ist ja, im Endeffekt ist es ja auch nicht gut für sein Geschäft. Es spricht sich ja rum und auch die Partner, die kriegen das doch mit. Die sind doch alle genervt, weil sie auch zu Gerichtsterminen geschleppt werden und
ja, also das wäre jetzt auch ein persönliches Interesse von mir, mal in seine Zahlen ranzuschauen und mal zu gucken, ob er als Unternehmer erfolgreich ist. Weil so wie sich das für mich anhört, hat er die letzten 2 Jahre hauptberuflich versucht, euch beide irgendwie finanziell zu schaden, anstatt sein eigenes Business voranzutreiben. Und das ja, ist außerhalb jeglicher Vorstellungskraft von mir, wie man sowas überhaupt machen kann. Also ich persönlich bin nicht abgeneigt davon zu glauben, dass er seine Drohung wahrgemacht hat und tatsächlich Kredite aufgenommen hat, um euch zu schaden. Weil wie willst du denn unter solchen Umständen mit Partnern im Büro, die das ja auch alles mitbekommen, mit Kunden, die schon wissen, was abgeht, irgendwie ein Geschäft führen? Das geht doch nicht, oder?
Ich habe eine Vermutung, das ist auf keiner Grundlage oder ähnliches, aber ich sage einfach, ich glaube, da wollen mehr Leute gehen. Die trauen sich aber nicht, diesen Schritt zu gehen, weil ich glaube, es wird schneller eine Drohung ausgesprochen. Wenn du gehst, werde ich dich kaputt machen. Du hast gesehen, was den beiden passiert ist. Fertig. Und ich glaube, die Leute haben Angst, dort wegzugehen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen.
Okay, mal angenommen, das wäre so. Ja, wir haben ja keine belastbaren Beweise dafür, aber ich finde es trotzdem mal spannend, darüber zu sprechen. Mal angenommen, es sind in diesem Büro, in dieser Organisation Leute, die Angst haben zu gehen, die sich nicht trauen zu gehen aufgrund von Drohungen und aufgrund dessen, dass an euch ein Exempel statuiert wurde. Was würdet ihr denen raten? Wie würdet ihr mit ihnen umgehen? Lohnt es sich, diesen Schritt rauszugehen? Lohnt es sich, auf die Drohungen zu hören und sich davon abschrecken zu lassen? Stellt euch mal vor, jemand hört jetzt hier gerade zu, der sich in dieser Situation befindet, der Angst hat, rauszugehen, weil eure alte Führungskraft ihm wirklich persönlich droht, möchte aber raus, weiß aber nicht wie. Was würdet ihr zu dem sagen?
Also ich kann dazu was sagen, weil Viktor hatte ja auch erzählt, weil wir uns ja viel unterhalten haben, wie so alles läuft, weil wir hatten ja gut viel Zeit. Ich musste halt nur parallel noch auf den Bau arbeiten gehen, auf Montage bei meinen Eltern, weil irgendwie muss ich meine Miete bezahlen.
Ja.
Haben wir uns halt immer hingesetzt und waren uns aber auch beide einig. Wir wären diesen Schritt jederzeit wiedergegangen, weil das hat uns nur bestätigt. Selbst wenn wir da geblieben wären, das wäre doch niemals besser geworden. Irgendwann hätte ich ihn aus dem Fenster geworfen, hätte ich halt im Knast gesessen. Aber selbst das wäre irgendwann schöner gewesen in meinen Augen. Weil das, was da gemacht wurde, war Wahnsinn. Das war reiner Wahnsinn. Und deswegen kann ich jedem, der das hier hört, der diese Probleme hat, raten, sucht euch rechtliche Unterstützung, sucht euch einen vernünftigen Partner, orientiert euch, wo ihr hingehen wollt. Und wenn ihr euch den richtigen Partner dafür ausgesucht habt, erkundigt euch, mit welchen Möglichkeiten ihr gehen könnt, damit es nicht so abläuft wie bei uns. Es gibt Mittel und Möglichkeiten, dass ihr Unterstützung bekommt, da auch zu gehen. Weil das, was bei uns abgelaufen ist, ich glaube, das hat so noch keiner wirklich aus der Richtung mitmachen dürfen. Weil wir waren jetzt nicht die größten Lichter in dem Vertrieb. Ich war zwar auf der Rangliste immer relativ weit oben, aber ich war jetzt nicht hier die oberste Instanz von irgendwo. Ich war ganz normaler Vertriebler.
Wie gesagt, das klingt für mich, als hätte eure Führungskraft an euch ein Exempel statuieren wollen für den Gesamtvertrieb. Und wenn es Leute gibt, die sich davon beeindrucken lassen, dann hat das ja offensichtlich funktioniert. Und das sollte eben nicht der Fall sein. Aus meiner persönlichen Perspektive kann ich das auch wirklich nur untermauern. Also wir wissen ja nicht, ob das der Fall ist, aber falls es so sein sollte, falls ihr mit diesen Menschen zusammenarbeitet, mit dieser Führungskraft oder grundsätzlich mit einer Führungskraft, die euch irgendwie unter Druck setzt, bedroht, euch irgendwie schaden will, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Wirklich. Außer einem psychischen Druck können diese Menschen in der Regel sowieso nichts ausüben. Und wenn man einfach das Geschäftsverhältnis normal beendet, herausgeht, sich an die Spielregeln hält, nicht fremd einreicht oder sonst irgendwas, dann gibt es auch keine Grundlage, auf der man euch verklagen könnte oder sonst irgendwas. Dazu muss man auch eine Sache sagen. Wenn viele gehen, dann ist es ja einer gegen viele. Die finanziellen Mittel, um das Ganze sozusagen auf ähnliche Art und Weise durchzuführen wie bei Daniel und bei Viktor, sind ja nicht immer da. Also seid euch eurer Stärke bewusst, seid euch dessen bewusst, dass ihr nicht unter diesem Regime, muss man einfach schon sagen, leiden müsst. Und seid euch auch bewusst, dass ihr, wenn ich das so frei sagen darf, jederzeit auf Viktor und Daniel mal zugehen könnt und mal nach Lösungsvorschlägen fragen könnt oder diskutieren könnt, wie man die ganze Sache lösen kann. Weil die beiden haben das ja durch, die haben es ja durchgestanden und haben heute ein erfolgreiches Unternehmen, über das wir gleich noch sprechen werden. Und wo kriegt man besseren Rat als bei Menschen, die schon den Weg gegangen sind, der einem vermutlich bevorsteht? Oder Jungs?
Das würde ich so unterschreiben.
Das mal so, ich bin gerne der Minenläufer für andere gewesen.
Okay. Also das ist wirklich eine spektakuläre Geschichte. Wie gesagt, ich finde, das hätte man wirklich abfilmen können oder ein Buch drüber schreiben oder wie auch immer. Weil das wirklich so abartig und ekelhaft auf menschlicher Ebene ist. Und das ist das erste Mal in diesem Podcast, dass ich wirklich sagen muss, den Vertrieb, ich weiß nicht, ob man den in Schutz nehmen kann oder nicht, aber so wie ich das bisher mitbekommen habe, hat es sich ja weitestgehend, also der Hauptvertrieb insgesamt, hat es sich ja weitestgehend aus dieser Sache rausgehalten, sondern es war immer diese Führungskraft gegen euch beide. Habe ich das richtig aufgenommen?
Ja. Also, wie gesagt, gegen den Vertrieb kannst du eigentlich da nicht wirklich was sagen.
Ja.
Ich sage, der Punkt, was uns ehemalige oder auch aktive UVBler da nahegetragen haben, ist, wie dort auf diesen Veranstaltungen umgegangen wird, dass der da rumrennt und sowas über andere ehemalige UVBler, also uns jetzt als Beispiel, da in den Raum wirft und sagt, ja, ich mach den kaputt und ich mach den kaputt. Also wenn das wirklich der Fall war, ey, das ist doch nicht normal. Also wo bin ich gelandet? Ich dachte manchmal so, also Lucky Luke oder so ein Western ist ja nichts gegen uns. Und dann denke ich mir, also, nee. Also weiß ich nicht, mir fehlen da auch bis heute noch die Worte. Ich kann es immer noch nicht verstehen, weil ich denke mir, mein Gott, konzentriere dich auf dein Unternehmen und lass mich in Ruhe. Aber, na gut, ja. Hat er wohl nicht so Bock drauf.
Ja, aber das ist ja das, was ihr sehr, sehr gut macht, weil ihr habt ja diese Sache überstanden. Ich weiß nicht, ob ich das richtig aufgenommen habe, aber sowohl du, Daniel, als auch du, Viktor, habt dann angefangen, erstmal in euren alten Jobs zu arbeiten, beziehungsweise außerhalb von der Finanzdienstleistung, um irgendwie über die Runden zu kommen, während dieser schweren Zeit, wo so viele Klagen reinkamen, wo so viele Probleme gab. Richtig, Viktor?
Ja, also ja. Ich habe es ja immer nebenberuflich gemacht bis dato und ich war kurz vor der Entscheidung, quasi hauptberuflich zu gehen, habe mich aber dann aufgrund eben dieser ganzen Vorfälle, die auch passiert sind, habe ich gesagt, ich bleibe hauptberuflich weiterhin in meinem Job.
Ja, aber kurz gesagt, ihr seid in den vergangenen 20 Monaten wirklich wortwörtlich durch die Scheiße gegangen, wahrscheinlich finanziell, emotional und auf anderen Ebenen, die es da noch gibt, und habt da wirklich was durchgestanden und habt gezeigt, dass es möglich ist, auch wirklich durchzukommen. Jetzt seid ihr, habt ihr gesagt, seit dem 4.1., habe ich das richtig verstanden, seit Januar seid ihr ja raus und seid wirklich komplett des Geschäftsverhältnisses auf sauberem Wege jetzt getrennt und ihr macht jetzt euer eigenes, echtes Business als Makler, richtig?
Richtig. Korrekt.
Was habt ihr denn da Schönes geplant oder was baut ihr da auf? Was passiert da gerade bei euch?
Also man kann sich das so vorstellen, wir sind jetzt gerade in der Gründungsphase, weil noch nicht fertig gegründet ist von der Makler Scale GmbH. Das ist sozusagen eine Ausbildungsakademie für angehende Makler, allerdings mit vertrieblich orientierter Schulung. Das heißt, wir bauen das Ganze so auf, dass man sich das vorstellen kann, wie das Grundmodell eines Vertriebes, allerdings mit allen Vorzügen des Maklers. Wir bilden mit Struktur aus, wir bilden nach Vertriebsorientierung aus, aber mit den fachlichen Kenntnissen vom Maklertum.
Und allen Möglichkeiten. Ist man dann ähnlich wie in dem Vertrieb auch irgendwie an 24 Monate Kündigungsfristen gebunden, falls es persönlich doch nicht klappt? Oder hat man denn irgendwelche Nachteile, sich bei Maklerscale ausbilden zu lassen? Oder wie schaut das da aus?
Also wenn man von uns mit Anfang an vernünftig redet, ist das ganz ehrlich gesagt so, wenn man uns sagt, ey, ich glaube, die Zusammenarbeit harmoniert nicht, was habe ich davon, ihn da festzuhalten? Gar nichts. Weil er verursacht höchstens nur Stunk, wenn er noch da rumhängt, redet negativ über uns. Und ich sage es mal so, jeder hat immer nur einen Namen und einen Ruf. Wenn du den durch den Kakao gezogen kriegst, weil einer unzufrieden ist, dann hast du schon verloren. Was soll ich ihn denn noch halten? Dann soll er gehen, flieg, Vöglein, flieg, such dir dein eigenes Nest, wo du besser mit klarkommst, dann passen wir halt einfach nicht zusammen.
Ja, würde aber auch irgendwie nicht zu eurer Story passen, weil ihr habt ja selbst erlebt, was das bedeutet, wenn einem Steine in den Weg gelegt werden. Und ich glaube nicht, dass ihr das irgendjemandem auch nochmal so vorzeigen wollt. Aber auf der anderen Seite bringt ihr eure komplette vertriebliche Erfahrung und eure Erfahrung aus den letzten Jahren auch über alles, was ihr über die Maklerschaft gelernt habt, in Maklerscale mit ein und helft den Leuten dabei, wirklich direkt in der Maklerschaft durchzustarten, ohne erst diesen beschwerlichen Weg durch den Strukturvertrieb gehen zu müssen. Habe ich das so richtig verstanden?
Korrekt, weil wir arbeiten natürlich auch mit weiteren GmbHs zusammen, also dementsprechend so wie die Finanzpolizisten, Logistikfinanz, Finanzsoldat und allem drumherum arbeiten wir zusammen, bilden dementsprechend auch für Leute, die gerne mit Leads arbeiten möchten. Von der Pike auf an den grundvertrieblichen Aspekt, dann aber auch, wenn es gewünscht ist, auf die gewisse Zielgruppe hin, dass sie halt gerade in den Bereichen auch vernünftig arbeiten können.
Und macht ihr das Ganze jetzt nur bei euch regional in Stade oder kann man auch, wenn man irgendwo anders in Deutschland ist, an dem Programm teilnehmen?
Also ich sag's mal so, jeder, der in Deutschland lebt und Lust hat, in dem Bereich irgendwo anfangen zu können und dabei Hilfe braucht, den helfen wir natürlich auch, die Ausbildung durchzuführen und das Ganze auch so aufzubauen, dass es für ihn machbar ist. Wir sind ja im digitalen Zeitalter. Durch Google Meet und wie das alles heißt, steht uns doch gar nichts mehr im Weg für die Zusammenarbeit.
Das ist auf jeden Fall mega. Muss man schon irgendwie Vorerfahrungen in der Branche haben, schon mal im Vertrieb gewesen sein, irgendwie 34D, CF haben oder kann man auch sagen, hey, ich bin Quereinsteiger, arbeite jetzt in der Chemiebranche, bin beim Rauchen angequatscht worden, ich würde mir gerne die Finanzdienstleistung anschauen.
Es darf auch jeder Quereinsteiger bei uns anfangen. Ich habe zum Beispiel jetzt im Fitnessstudio jemanden kennengelernt, der ist in seinem Hauptjob relativ unzufrieden, hat vertrieblich schon mal Erfahrungen gemacht, fand das jetzt aber nicht ganz so super. Und ich habe ihn einfach mal angeschnackt und gesagt, hey, wie sieht's denn aus, wenn du dafür mal richtig an die Hand genommen wirst und nicht mit irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal, Verträgen so gebunden bist, dass du da nie wieder wegkommst. Dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie es läuft. Wenn es alles passt und du sagst, du willst mit uns arbeiten, dann arbeiten wir zusammen. Wenn du sagst, das ist gar nichts für dich, dann hast du es probiert und es ist nicht deine Welt. Der Kollege ist jetzt so weit, dass er schon seine eigenen Gespräche langsam anfängt zu führen und wir jetzt über kurz und lang drüber reden, dass er in die 34D-Ausbildung den Versicherungsfachmann lernt.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Revolution im Markt, weil Strukturvertriebe haben ja bis dato immer behauptet, hey, wir sind die Einzigen, die ausbilden, du kannst dich ja nicht zum Makler ausbilden lassen. aber dank der Maklerscale GmbH jetzt in Zukunft halt schon. Und das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiger und richtiger Schritt. Das bedeutet, Leute, wenn ihr hier gerade zuhört, wenn ihr keinen Bock habt auf den Strukturvertrieb oder wenn ihr keinen Bock habt, durch den Strukturvertrieb, durch diese Erfahrung durchzugehen, um irgendwann mal euch rauskämpfen zu müssen, dann meldet euch doch einfach bei Daniel und Viktor. Die werden euch da an die Hand nehmen und euch zeigen, wie ihr im digitalen Zeitalter euch zum Makler ausbilden lassen könnt und früher oder später vielleicht auch ein eigenes Unternehmen aufbauen könnt. Alle Informationen zu Maklerscale, zu Viktor, zu Daniel, die Kontaktdaten und so weiter und so fort, die packe ich euch natürlich wie immer unten in die Shownotes. Und wenn ihr wollt, dürft ihr die Jungs auch auf Instagram anschreiben und direkt persönliche Fragen stellen. Habe ich recht?
Gerne.
Jo, gerne. Das passt.
Ja. Gentlemen, was sind eure abschließenden Worte, abschließende Tipps an alle Leute, die jetzt gerade im Strukturvertrieb sind, unabhängig vom Strukturvertrieb, in welchem die sind, unabhängig davon, ob die jetzt bei euch im alten Büro sind oder nicht? Wie würdet ihr denn an deren Stelle vorgehen, wenn sie für sich entschieden haben, Strukturvertrieb ist nicht der richtige Weg für mich? Weil was wir natürlich vermeiden wollen, ist, dass jemand jetzt hier eure Geschichte anhört und sagt, hey, bevor ich mir das gebe, bleibe ich lieber im Vertrieb.
Also ich kann als abschließendes Wort sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht die vorbereitenden Maßnahmen, nicht die Möglichkeiten, um uns rechtlich überhaupt in dem Wege mal anzuhören, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt, dass wir gehen. Wir haben ja sehr doll auf blauen Dunst agiert. Die rechtliche Unterstützung haben wir jetzt im Nachgang irgendwo bekommen, beziehungsweise uns damit beschäftigt, weil wir blauäugig da durchgelaufen sind. Es ist ja für mich und Viktor auch ein Wunder, dass wir es teilweise wirtschaftlich überlebt haben, wenn man auch mal die ganzen Zahlen so im Hintergrund mitkriegt. Das waren jetzt ja eigentlich fast nur meine, Viktors Zahlen sind ja auch noch da. Erkundigt euch genau, wann, ob ihr gehen wollt, wann ihr gehen wollt, was der Grund dafür ist. Wenn ihr für den Vertrieb nicht gemacht seid, seid ehrlich zu euch selber und habt keine Angst zu gehen. Weil Russland hat es selber auch schon sehr gut gesagt. Am Ende ist meistens nur heiße Luft hinter der Führungskraft. Sie bläht sich größer auf, wie sie ist. Und wenn ihr am Ende geht, ihr seid selbstständige Handelsvertreter. Es hat euch niemand zu sagen, was ihr tun könnt und was nicht. Ihr entscheidet selber. Und wenn ihr euch die richtigen Partner für diesen Bereich sucht, euch dementsprechend auch schon vorher orientiert, wo ihr eher hingehen wollt, so wie bei Viktor und mir jetzt, das war ja in der Zukunft, mit dem wir zusammenarbeiten wollten, der Fonds Finanzmaklerpool, dann wisst ihr auf jeden Fall auch, wie ihr mit dem ganzen Thema umgehen könnt. Weil das hat uns geholfen, da so gut es geht, am Ende noch rauszukommen, in dem Wissen, dass, wenn wir raus sind, auf jeden Fall deutlich besser durchstarten können und deutlich mehr Möglichkeiten an der Hand haben.
Viktor, was ist dein abschließender Rat?
Also sucht euch auf jeden Fall fähiges, gutes Personal in Sachen Rechtsberatung. Lasst euch da vorher beraten. Geht da nicht zu blauäugig in die Sache rein. Traut euch aber den Schritt zu machen, wenn ihr den wirklich vorhabt, weil, wie gesagt, wenn man Unternehmer oder selbstständig sein möchte, wie auch immer, dann möchte man ja auch selbstbestimmt sein Leben gestalten. So, wie gesagt, traut euch einfach diesen Weg zu gehen, informiert euch und dann zieht auf jeden Fall durch. Guckt euch eure Kündigungsfristen an, zu welchem Punkt man kündigen könnte, damit das nicht zu lange ist, so wie bei uns in dem Fall. Und ja, schaut euch einfach mal die Punkte an, die euch persönlich wichtig sind. Zum Beispiel, wem gehört der Kunde? Wie viel Umsatz geht eigentlich links und rechts weg oder vielleicht auch doch in deine Tasche, je nachdem. Da muss man halt einfach mal schauen und dann müsst ihr das einfach mal links und rechts gegenüberstellen. Und als abschließenden Satz, Entschuldigung Russland, ist noch, mir geht's finanziell deutlich, deutlich besser als damals. Sag ich dir, wie es ist. Wir arbeiten jetzt ja mit Finanzsoldaten auch zusammen und muss sagen, das läuft sehr, sehr gut. Mir geht's finanziell viel, viel besser als vorher. Trotz der ganzen Scheiße.
Ja, wir könnten jetzt auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen und einfach mal so fragen, wie das Arbeiten mit Leads ist, wenn man ein System dahinter hat im Vergleich zu vorher, weil du hast ja beide Erfahrungen gemacht. Ich glaube, darauf müssen wir jetzt aber in dieser Podcast-Episode nicht wirklich eingehen. Wer möchte, kann gerne Viktor einfach mal anschreiben und mal nachfragen, wie das ist, wenn man mit System mit Leads arbeitet. Aber ich denke, das, was ihr zum Schluss gesagt habt, der Rat an die Vertriebler, den ihr jetzt gerade zum Schluss rausgegeben habt, ist super, super wichtig. Beschäftigt euch damit, ob euer Leben wirklich im Strukturvertrieb weitergehen soll oder ob ihr raus wollt. Und wenn ihr raus wollt, beschäftigt euch damit, wie ihr rauskommt. An dieser Stelle kann ich mir natürlich nicht verkneifen, ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen und zu sagen, hey, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, dann kommt gerne auf mich zu, weil inzwischen ist es so, dass mein Geschäftspartner Sam bleibt und ich, dass wir das mehr oder weniger hauptberuflich machen, also Leuten aus dem Strukturvertrieb rauszuhelfen und dafür zu sorgen, dass sowas wie jetzt bei Daniel und Viktor eben nicht passiert. Wir haben die Möglichkeit, euch rechtliche Unterstützung mit anzubieten. Wir haben euch die Möglichkeit, euch mit Erfahrung weiterzuhelfen und zu sagen, was ihr an welcher Stelle tun und was ihr lieber lassen solltet. Und allem voran haben wir eben die Möglichkeiten, euch zu zeigen, wie ihr im Maklerstatus euer echtes eigenes Unternehmen aufbaut. Und all die Schwierigkeiten und Herausforderungen vom Strukturvertrieb, wie woher kommt der nächste Kunde und wem gehört der Kunde und wie viel Provision kriege ich und so weiter, dass ihr das alles hinter euch lassen könnt. Daniel und Viktor, an euch beide ein riesen, riesen Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen Podcast. Wir haben jetzt doch deutlich über eine Stunde aufgenommen. Und vor allem vielen Dank, dass ihr diese doch sehr persönliche und sehr private Story mit uns geteilt habt.
Sehr gerne. Ja. Danke, dass wir dabei sein durften.
Wollte ich auch jetzt sagen. Dankeschön.
Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.